Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout.
Hi!
Einen wunderschönen Tag
allerseits. Oh, die schreckliche Hi habe ich mir angewöhnt von.
Hi!
Irgend so einer Kuh da von RuPaul.
Alaska.
Oh, schrecklich.
Hallo auf Rickys Popsofa.
Ja. Oh, das habe ich geliebt.
Ich auch.
Hi.
Ich muss mich entschuldigen.
Ihr Lieben, ihr habt es ja schon in der Beschreibung gelesen, ihr habt drauf geklickt. Das Thema diese Woche ist bei uns 90s Sitcoms. So. Und wir sind darauf gekommen, weil einer unserer Follower uns den Tipp gegeben hat oder sich das gewünscht hat. Und dann haben wir uns gegenseitig zugeschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe und haben gedacht, eigentlich eine super geile Idee, warum haben wir das nicht vorher gemacht? Right?
Right. Ja. Wobei right. Ich gleich die Antwort hatte, weil nicht so viele Sitcoms in meinem Leben geguckt habe zum Beispiel. Deswegen bin ich nicht so auf die Idee gekommen.
Ich habe mich neulich gefragt, warum, aber du hast ja einfach gearbeitet in der Zeit, ne? Während wir alle so in den 90ern ja. Zeit hatten. Ich war in der Schule und danach war ich zu Hause und du warst
arbeitslos. Ich war nicht arbeitslos. Ich war in den USA und habe das alles live on tape.
Super, ja. Das ist
live im Studio dabei.
Und ich habe es alles später in den 2000er Jahren denn nachgeguckt und dadurch kann ich ein bisschen wenigstens bei den ganz populären Sachen mitreden.
Right. Wer wärt ihr denn, wenn ihr, es gibt ja immer so diese Kategorisierung, sobald eine neue Sitcom eine erfolgreiche rauskommt, muss ich jeder entscheiden, bin ich eine Blanche, bin ich eine Samantha? Übrigens dieselbe Person, ne? Aber dazu kommen wir noch. Bin ich eine Carrie, bin ich eine so? Wer wärt ihr denn, wenn ihr so aus dem Potpourri der Sitcom-Charaktere auswählen könntet?
Also ich wäre eine Dorothy, ich wäre eine Miranda Same. Und ich wäre aber vor allem, glaube ich, Phoebe. Ich glaube, ich really? Wäre Phoebe. Ja, ich liebe Phoebe. Oh. Phoebe. Guck mal, Phoebe kann all das, also Phoebe weiß nicht, dass sie eigentlich hochintelligent ist, das stellt sich ja erst später raus. Phoebe kann nicht Gitarre spielen, Phoebe kann nicht singen, glaubt aber, dass sie das alles kann. und Phoebe hat, das erfährt man ja in der Serie immer nur so nebenbei, also Phoebe ist einer der 6 Charaktere in Friends. Phoebe hat ein sehr, sehr, sehr kinky Sexualleben. Das erfährt true. Man aber immer nur nebenbei.
True. Als sie Mike an die Heizung fesselt und so. What more could we possibly do? Oh, Mike. Genau. Ja. Und du?
Ich glaube, ich wäre gerne Patsy von Absolutely Fabulous, okay. Bin es aber doch eher Edwina, also Eddie. Weil ich bin doch eher die wirklich immer zum falschen Zeitpunkt die Witze macht, über die keiner lacht und die aus dem Auto fällt und die Treppe runterfällt und immer die Sachen ein bisschen zu eng und zu knapp kauft und in zu kleinen Schuhen durch die Gegend stöppelt und so weiter. Also da bin ich eher Eddie, ehrlich gesagt. Aber das gefällt mir auch gut, weil das sind beides auch meine absoluten Lieblingscharaktere in Sitcoms. Insofern passt es.
The Racehorse and the Donkey. Und du bist the Donkey.
Absolut.
Ja, ich wäre Ugly Naked Guy von Friends. Tatsächlich, also wer Friends noch nicht kennt, wir kommen gleich noch dazu. Es gibt diesen recurring Character, der eigentlich nie eine Rolle hat, der spricht nie ein Wort, der wird auch nie ganz gezeigt, der ist, wohnt auf der anderen Straßenseite und sie können immer in sein Zimmer reingucken. Und in irgendeiner der Rückblenden kommt raus, dass er eigentlich mal der Cute Naked Guy war, der dann irgendwie angefangen hat, Gewicht anzusetzen und dann seine Nachbarn damit belästigt, dass er immer nackt durch die Wohnung läuft in seiner Fettheit. And that's very much me. So, und ihr müsst mir keine Kummerbriefe schreiben, ich trage diese Badge mit Stolz.
Ja, wer Barbies Wohnung kennt, weiß auch, dass ihre Nachbarn schon ein Fernglas bräuchten, um sie hier beim nackt rumlaufen zu beobachten.
Nee, das stimmt nicht. In der Küche, die denken sich, glaube ich, oft in der Küche wenn ich da so morgens nackt stehe und mein Speck brate in meiner Nacktheit, denken die sich wahrscheinlich auch keine, nicht meine Unterhose anziehen oder einen Vorhang
kaufen. Also die Speckstreifen in der Pfanne.
Sure.
Also bist du so wie die Holländer, ja? Ich weiß nicht, wie das heißt, Calvinismus oder Hugenotten oder was, dass die keine Vorhänge haben, damit die Nachbarn sehen, man hat nichts zu verbergen. Das ist ja in Amsterdam so. Das ist ja zu meinem großen Glück in Amsterdam so, weil ich da schon ganz tolle Sachen durch die Fenster gesehen habe.
Das glaube ich. Mhm. Nee, ehrlich gesagt, ich finde Vorhänge in der Küche so irrsinnig spießig.
Ja.
Also nur diese kleinen Schiebegardinen und so finde ich so irrsinnig spießig.
Ja, ich habe keine Vorhänge und ich habe auch keine Rollos. Und alles, was die Nachbarn sehen, sollten sie dann halt sehen. Das ist halt so.
Ja, ich finde auch am Ende des Tages, also wenn dich meine Nacktheit stört, dann guck nicht hin. So. if that's too much for you, was ich in meiner eigenen Wohnung mache, dann sagt deinem Scheißkind halt auch, es soll woanders hingucken, anstatt irgendwie mich anzugucken in meiner Pracht.
Ja, mein Argument dafür, that's what a human body looks like.
Fuck ja, yeah. So, kleiner Realitätscheck für die Kinder, die mit Instagram aufwachsen. So kann man auch aussehen. Ja.
Sehr schön.
Ja, müssen wir kurz was zur Thematik sagen? Also Sitcom, der Begriff ist eine Abkürzung für Situational Comedy, für Situationskomik. Damit hat sich es eigentlich schon. Das Sitcom zeichnet aus, dass die vor Publikum gefilmt wird eigentlich.
Genau. Im Studio.
Im Studio, genau.
Und mit mehreren Kameras auf einer Bühne, auf der maximal, glaube ich, 3 Räume sind, aber meistens sind es nur 2.
Genau. Also das heißt, es muss immer auch, manchmal gibt es so Außenschnitte. Es gibt dann mal eine Szene, wo Rose irgendwie durch Miami fährt, zum Doktor geht und so, oder sie sind mal im Krankenhaus. Aber eigentlich muss es sehr schnell wiedererkennbar sein für den Zuschauer, damit diese Storylines nicht zu kompliziert werden müssen.
Wie ist es mit solchen Sendungen wie SketchUp oder so, die so gefilmt sind mit eingespielten
SketchUp nochmal?
Dieter Krebs und Bert Gesichter oder Iris Berben oder Klimbim. Also das waren ja Sachen ohne Live-Publikum, aber mit eingespielten Lachern. Gilt das auch als Sitcom? Nein.
Also ich glaube schon. Also
nein.
Canned Laughter ist ja ein Paul sagt jetzt gleich nochmal nein, ich weiß es schon. Sorry, ich sehe schon wieder. Sieht schon wieder aus wie Sigrid Kajak da drüben.
Sigrid und ich mögen uns sehr.
Ich liebe Grüße. Sigrid. Ich liebe
schöne Sigrid. Schöne Grüße an Sigrid, wir haben das lieb.
Also Canned Laughter, dieses Lachen vom Tonband, wird in Deutschland auch benutzt, weil eben das Originallachen darf ja nicht, kann nicht benutzt werden, weil man da die Stimme hören würde. Das heißt, es muss vom Tonband kommen, und auch in Amerika benutzen sie es manchmal, um Szenen zu verstärken, wenn die Leute nicht genug gelacht haben. Warum würde das da jetzt rausfallen, Paul?
Weil Sitcom ist ein ganz klassisches Format. Sitcom ist eigentlich eine Variante der französischen sogenannten Türkomödie, also wo du um eine Bühne herum mindestens 4 Türen hast, in die Leute auf und in den
ohne Sorgtheater.
Ohne Sorgtheater. Ja.
Aber es kommt aus dem Radio eigentlich.
So, und Sitcom kam mal aus dem Radio, aber die klassische Fernsehsitcom spielt immer in einem Raum, in dem ein Sofa ist. Also du hast zum Beispiel bei
Really?
Ja. Der Hauptraum in einer Sitcom hat immer ein Sofa. Okay. Bei Friends zum Beispiel hast du 2, du hast
das Café
oder 3 Sofa, sogar. Aber du hast auch diesen zentralen Raum.
Roseanne, ich kriege gerade den Kopf durch. Will genau. Grace, so, ja. Golden Girls, Küchentisch und Sofa. So, ja.
Also der Hauptraum Married hat immer ein Children. Sofa, auf dem diese Charaktere sich versammeln können. Und
das heißt, es ist auch Sitcom, weil sie sitzen.
Genau, es ist Sitting Comedy. Genau. Das passiert auch. Aber jedenfalls gibt es, das kann man, dazu gibt es auch Guides, Barbie tut es in die Shownotes. Es gibt ganz feste Regeln für, wie Sitcom funktioniert. Und
dann kann ich ja jetzt nicht über Klimbim reden, das ist ja sehr schade. Weil die habe ich miterlebt.
Aber wäre Ekel Alfred ist dann auch keine Sitcom?
Ekel Alfred ist keine klassische Sitcom, aber Ekel Alfred spielt ja auch in diesen beiden Räumen, in dieser Küche und im Wohnzimmer. Und dann spielt es ab und zu in der Telefonzelle, aber die ist dann auch durch das Fenster zu sehen. Das ist
Studio.
Das ist relativ nah dran. Wie heißt denn diese Hausmeister, wie heißt denn das? Die Fußbräuchs. Wie heißt denn diese Serie mit diesen Schwaben?
Familie Hesselbach.
Genau, Familie Hesselbach ist auch eine Sitcom.
Okay, gut.
Gabi, ich kenne die Hesselbach nur als Besitzerin von Blue Angel.
So, ja, nee, das ist vor eurer Zeit und sogar vor meiner Zeit gewesen. Okay. Also Hesselbach war 50er, 60er.
Diese Sitcom Gabi Köster war zum Beispiel auch eine klassische
Sitcom.
Ritas Welt war auch eine klassische Sitcom.
Okay. Gut.
Alright.
Also es ist ja ganz einfach. Wer das jetzt alles nicht lustig findet, kann sich einfach Gelächter vom Band einspielen. Das ist uns egal.
Also ich finde es noch gerade nicht lustig, ehrlich gesagt. Aber das kommt jetzt auch nicht.
Weil
das
war jetzt kurz zu sagen,
war doch der Infotainment-Teil sozusagen. Das muss ja auch sein.
Ja.
Weil ich wusste nicht, woher das herkommt. Und ich finde das mit dem Sofa ist eine super Idee, weil jetzt erschließt sich das mir total.
So, also es geht immer um diese beiden Räume, es geht um, in denen meistens auch die beiden unterschiedlichen Plots stattfinden. Es gibt ja in jeder Sitcom einen A-Plot und einen B-Plot, die sich gegenseitig ergänzen, und der B-Plot ist immer der weniger wichtigere, aber meistens der lustigere.
Ja, so. Das kommt auch bei meiner hin. Oh Gott, ich habe eine Sitcom ausgewählt, die auf dem Reißbrett scheinbar entstanden ist. Also meine Sitcom, ich habe richtig Glück gehabt, weil ich einfach nur die zwei bekanntesten der 90er Jahre gesehen habe in den entscheidenden Jahren. Ich fange an mit Golden Girls und wir müssen eigentlich nicht nochmal erzählen, worum es geht, weil ich erwarte einfach, und ihr wisst, was jetzt kommt, jede Person, die sich homosexuell nennt, kennt The Golden Girls, die einfach stilbildende und für uns identitätsstiftende und für alle zum Schreien komische Geschichte von vier älteren Damen, die zu einer zunächst eine Notwohngemeinschaft sozusagen waren und dann zu vier besten Freundinnen wurden. Das Titellied, dessen Titel ich immer vergesse,
Thank You for Being a Friend,
sagt es schon, genau. Es geht also um eine lassive Südstaaten-Schönheit, die schon sehr verblüht ist oder wenigstens leicht am Verblühen ist, aber selber denkt, sie ist 28 und eine Supersexbombe und sich auch so verhält und auch Erfolg hat. Die reißt die Männer immer noch gut auf. Blanche Devereaux und verwitwet. Und um ihre Witwenrente aufzustocken, macht sie den Zettel im Supermarkt, Zimmer zu vermieten. Und da meldet sich erst eine sehr naive, auch ältere Witwe aus Minnesota, St. Olaf, die die da einzieht und dann eine strenge ältere ehemalige Lehrerin, Dorothy Sponeck, die kaum, dass sie da wohnt, plötzlich vor der Tür steht, deren Mutter, Sophia Pretorello, deren Altersheim zur schattigen Pinie gerade abgebrannt ist. Höchstwahrscheinlich hat sie es selber angezündet.
Hat sie nicht, das wird später geklärt.
Auf jeden Fall steht ihr auch vor der Tür. Und diese vier Frauen, die wachsen nun zusammen in einer Art, dass man nur wirklich den Hut ziehen kann vor den Drehbuchschreibern und Schreiberinnen. Ich glaube, in 180 Folgen gibt es kaum eine Folge, die nicht gut geworden ist. Ich würde
das
mal
Ganze
sagen,
spielt in Miami.
Ja, das spielt alles in Miami, genau.
Paul,
man sieht
zusammen.
Aber Miami nicht, man sieht nur eine Palme von der gefakten Studioterrasse.
Und das Originalhaus steht lustigerweise in L.A., was sie vorne abgefilmt haben, ist in L.A.
Ja, gedreht haben sie auch in Studios in L.A. Ja. Die vier Darstellerinnen sind alle für sich gestandene amerikanische Fernseh- und Theaterschauspielerinnen. Bea Arthur als Dorothy und Rue McCallahan als Blanche. Betty White, die einzige, die von dem Cast noch lebt, heute mit über 90. Und Estelle Getty, die eigentlich, genau, die spielt die Älteste, aber war gar nicht die Älteste, glaube ich, von den Damen. Ne?
Nee, die Älteste war Bea Arthur.
Die Älteste war Bea Arthur, genau.
Und die sind alle relativ nah beieinander.
Die sind alle relativ nah beieinander, genau. Im Film spielt, also in der Serie spielt Sophia dann eine 79-Jährige und zwar im Jahr 1985. Da ging das nämlich los in Amerika. 85 bis 92 haben sie die 180 Folgen bei NBC produziert. In Deutschland liefen sie in den 90ern von 90 bis 94 und in Deutschland haben sie aber die Reihenfolge der Episoden ziemlich durcheinander geworfen.
Tatsächlich.
Und es gibt auch immer noch welche, die nie ausgestrahlt wurden. Die gibt es nur auf der DVD-Version. Da gibt es dann so Anspielungen aufs Dritte Reich und so. Das wurde im Fernsehen nie gezeigt.
Wirklich? Die Folge, wo Rose denkt, dass ihr Geschichtslehrer...
Genau.
Solche Sachen sind nie im Fernsehen gelaufen. Also da lohnt sich die Anschaffung der DVD. Ansonsten kann man die natürlich bei Amazon finden. Und auch laufen auch dauernd, also momentan bei Super RTL jeden Mittwoch laufen 8 Folgen hintereinander und so weiter und so fort. Also man kann die leicht nochmal wieder sich suchen.
Wer richtig geizig ist, es gibt sie auch alle auf YouTube. Das Problem ist, um die Markenrechte zu schützen, haben sie das auf YouTube alle mit einer leichten Tonverzögerung eingestellt, von einer Drittelsekunde und das ist relativ nervtötend. Ja,
oder sie machen dann so Sachen, wo sie so ins Bild reinzoomen plötzlich und du siehst dann nur eine Ecke vom Kühlschrank für 10 Sekunden.
Ja.
Ist halt, wenn du es nur im Hintergrund laufen hast, was ja viele von uns sowieso machen, bei Golden Girls oder auch bei Roseanne.
Ja, aber weil wir es schon 10-mal gesehen haben.
Wer
es das erste Mal sieht, soll nicht so rangeführt werden.
Also bei Apple Plus kann man sie tatsächlich kaufen, auf Deutsch und auf Englisch. Bei Amazon ist es so ein bisschen tricky, rauszufinden, was ist. Disney Plus hatte behauptet tatsächlich, dass sie die Rechte von Hulu, die Lizenzrechte von Hulu abkaufen, wo sie in Amerika lagen jetzt über 20 Jahre. und sie jetzt über die ganze Welt verteilen. Und das stimmt nicht.
That didn't happen.
That didn't happen.
Ach.
Ja, die haben jetzt tatsächlich, also es gibt sie in ganz Europa, außer in Deutschland. Und auch in Amerika sind sie tatsächlich noch bei Hulu. Also gelogen.
Schwierig.
Ja. Wir haben uns sehr darauf gefreut and it's not happening.
Ja, aber man kann sie, wie gesagt, finden. Und auch die deutsche Synchronisation ist nicht so schlecht wie bei vielen anderen Serien.
Nein, die ist gut.
Ich mag die Stimmen ganz gerne.
Und die Deutschen. So schön.
Und die Witze sind auch im Deutschen gut. Und manches versteht man, manches nicht. Man darf auch nicht zu genau sein, was Anschlüsse angeht und so weiter. Also manche Personen tauchen doppelt auf mit anderem Namen und irgendwelche Logiken mit dem Alter und so weiter bei Blanche. Das ist aber vielleicht auch Absicht, das ist nicht nachzuvollziehen. Also das Geheimnis, es gibt ja noch zwei Geheimnisse, aber Paul wird noch drei weitere wissen. Aber die zwei, die ich kenne, sind einmal, dass die in dieser Sitcom, in dieser rein eigentlich ja oberflächlichen Unterhaltung, haben die 1985 halt Themen reingepackt, die in diesem Genre-Sitcom bisher nichts zu suchen gehabt haben. Also ganz angefangen mit Alter natürlich und allen Fragen darum. Es ging aber auch um Sex, um AIDS, um Diskriminierung, um Fettshaming, Alzheimer, Rassismus. Homosexualität, Rassismus. Das haben die alles geschafft in diesen, wie Paul eben toll erklärt hat, A- und B-Plots pro 25 Minuten und haben immer zum Schluss irgendwie, also selten gab es Folgen, die nicht abgeschlossen waren, die dann über zwei Folgen gingen, aber meistens war es eine abgeschlossene Geschichte und es wurde zum Schluss so gelöst, dass die irgendwie ein Happy End in Anführungsstrichen hatten. Das ist ganz angenehm, man kann also überall einsteigen. Und das Zweite ist diese sehr liebevolle und heutzutage auch nicht mehr möglich, höchstwahrscheinlich, einen Charakter zu erfinden und den so in so vielen Facetten und so 3D auszumalen mit Verwandtschaften und Freundschaften und Lebenden und Toten, Bezugspersonen, dass diese Person also wirklich real ist. Die haben sich so reingeschmissen, diese vier Schauspielerinnen, und konnten diese Rolle so verinnerlichen, dass sie, glaube ich, auch im Schlaf geweckt hätten werden können und hätten als Charakter Dorothy oder Charakter Rose funktioniert und hätten sofort eine gute Antwort gehabt, weil die eben so viel Futter gekriegt haben von den Drehbuchschreibern. Das ist natürlich bei der Rose ganz deutlich, die immer nur von St. Olaf erzählt und die absurdesten Geschichten aus dem Hut zaubert. Aber auch Sophia hat eine bewegte Vergangenheit, die immer mit dem Satz anfängt, stellt euch vor, Sizilien 1932, und dann kommt irgendeine komische Story. Und auch die anderen beiden, also es ist toll, die Nebendarsteller tauchen auch auf, Ex-Männer und Töchter, Kinder, Söhne, ja. Schwul, alles Mögliche, dick, dünn, Schwestern, Verfeindschaftungen und. Und das in Kombination ist einfach mit Recht, finde ich, die beste Sitcom ever. Also viele sagen das.
Ja, und halt auch Abschreibematerial für so viele, ne? Also wir haben es ja vorhin schon angerissen. Ja,
Prototypen.
Dass, ja. Genau, dass diese Archetypisierung von erfolgreichen Frauencharakteren in Comedy, dass das halt genommen worden ist als Blaupause für so viele andere. Also ja, du kannst eben die Dorothy bei den Golden Girls, die sarkastische, realitätsnahe, nicht romantische oder sich das selten erlaubende und dann irgendwie doch plötzlich überfliegend, ne, sich total verliebende, die findest du dann wieder, also das ist dann zum Beispiel die Miranda oder, ne, also welche Serie auch immer du anguckst, es gibt dann immer wieder so einen Charakter, genauso wie es die Blanche, die Sexuelle, ist dann eben die Samantha bei Sex and the City und so.
Ja.
Also es gibt.
Die haben Archetypen erfunden.
Genau, damit. Und die werden kopiert, die werden nach wie vor kopiert, die werden nach wie vor benutzt auch und weil sie halt funktioniert haben, weil sie toll waren.
Und wie böse und trotzdem liebevoll die miteinander sind.
Also
diese Sprüche sind ja, das sind ja One-Liner, die kannst du so aus dem Ärmel schütteln. Und ich glaube, RuPaul hat mal gesagt, er hat so 10 Sätze, die er immer auswendig im Hinterkopf hat. Wenn er irgendwie mal keine Lust hat, nachzudenken oder so, dann kann er immer so einen Satz vorrufen, der dann passt. Es gibt so
I'll be the judge of that.
Ja, das, genau. I'll be the judge of that, zum Beispiel. Und da kann man auch 10 Zitate aus den Golden Girls auswendig lernen. Absolut. Die passen immer, die könnt ihr immer raushauen.
Absolut.
In jeder Situation,
bei der Abi-Prüfung. Halt immer noch zum Lachen. Also ich schaue jetzt gerade wieder, ich habe Ich hatte ja die Staffeln alle schon vor Jahren gekauft, aber ein paar davon waren irgendwie verschwunden, weil ich sie ausgeblendet habe bei Apple. Frag mich nicht, ich musste jetzt den Customer Service bemühen, um die wieder einzublenden. Aber jetzt gucke ich halt gerade immer so eine Folge vorm Einschlafen, um meinen wirren Kopf ein bisschen zu beruhigen. Und ich muss halt immer noch lachen.
Ja, ich auch.
Und ich kann die alle mitsprechen, aber ich muss immer noch lachen. Also Dorothy, ne, eine Augenbraue hoch und so ein Blick und ich piss mich ein. Oder auch Blanche und auch Rose in ihrer Naivität und Sophia sowieso. Ja. Die sind einfach immer noch gut.
Die sind auch eben super Schauspielerinnen gewesen. Also die gerade die Dorothy, wie du das sagst, dieses Markenzeichen bei einer Bemerkung, die sie unpassend findet, langsam den Kopf in Richtung Studiopublikum zu drehen und die Augenbraue zu heben, das hat ja Hella von Sinn geklaut zum Beispiel. Das ist ein Markenzeichen auch von Hella. Mhm. Das macht die genau so. Und das ist immer ein Lacher. Und die Rose und die Blanche, die haben eben alle ihre Manierismen und die funktionieren heute noch genauso wie 1985. Dann haben sie auch noch versucht, natürlich daraus Gold noch zu mehr Gold zu machen sozusagen und haben versucht, irgendwelche Ablegerserien zu produzieren. Golden Palace, die Fortsetzung, als die Dorothy-Darstellerin dann irgendwann ausstieg, weil die Quoten runtergingen und die Bücher schlechter wurden. Harry's Nest, Hallo Schwester, das ist alles aus dem Universum Golden Girls, ist alles gefloppt, weil diese Chemie auch designen muss, glaube ich, für so einen Erfolg. Das ist eine Theorie von mir, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn eine Schauspielerin auch nur eine andere gewesen wäre, hätte das so nicht geklappt. Es gibt manche Filme und Castings, die sind vom lieben Gott oder von wem auch immer einmal nochmal so besonders gesegnet worden. Das hört sich jetzt schon fast zu religiös an. Aber da hat irgendwas geklappt, dass dieser Mechanismus funktioniert. Und wenn das nicht ist, dann fehlt eine unbewusste Nuance, die nicht so toll dann das Ergebnis.
Und es ist war ja so kurz auch davor. Also Rose war ja gecastet für die Rolle der Blanche und Blanche war gecastet für die Rolle der Rose. Und sie hat sich erst beim Castingprozess, beim Vorlesen, hat man dann irgendwann auch auf Bestreben der Schauspielerin, hat man dann irgendwie gedacht, okay, dann tauschen wir die vielleicht. Ja. Und Gott sei Dank.
Was für ein Glück.
Gott sei Dank. Und das kommt bei Friends und so nachher später auch nochmal. Ich glaube, es ist eben der große Erfolg von wirklich gutem Casting.
Und eben, also auch diese vier Frauen.
Ja.
Also deswegen, ich bin ja Denver geschädigt und Dallas geschädigt. Und da war ja dann die Tochter von Alexis war nach Season 2 war es eine andere Schauspielerin.
Fallen.
Und dann kam irgendwie, genau, Fallon. Und dann kam irgendwie noch ein anderer Steven und so. Und das macht so viel kaputt, wenn plötzlich ein anderer Schauspieler, der war auf der Ölplattform und ist explodiert. Und jetzt machen wir die Bandagen ab. Und oh, guck mal, er sieht ganz anders aus, aber ist immer noch mein Sohn. Ich erkenne es an den Augen. Nein. Ne, hat nicht mehr funktioniert. Und das haben sie eigentlich nicht gemacht bei diesen. Und die vier waren einfach von Glück für uns, dass wir es heute noch auf DVD und überall sehen können.
Ja, und man muss halt nochmal, also das ist wichtig, dass man es nochmal wirklich herausstellt. Du hast es natürlich schon gemacht, aber man muss es nochmal sagen. Allein die Art, wie sie progressiv zu einer Zeit, wo das wirklich noch kein Thema war im amerikanischen Fernsehen, Themen angeschnitten haben, die da einfach sonst nicht stattgefunden haben.
Ja.
Also von Sex im Alter über HIV,
Abtreibung,
Artificial Insemination, Racism, all diese Sachen.
Asylverfahren.
Ja,
alles. Sie haben alles.
Mit Mario Lopez, die Folge. Ja. Und es gibt, ne, das sind auch alles, die waren sich auch nicht so schade, auch ihre beliebten Charaktere mal Positionen einnehmen zu lassen, die falsch waren.
Ja.
Also Dorothy in der für mich am schwierigsten zu schauenden Folge ist die Rassismusfolge, wo Dorothys Sohn Michael eine schwarze Frau ehelichen will. Und Dorothy, gerade die aufgeklärte, kluge Dorothy, mit der wir uns alle identifizieren oder mit der ich mich identifiziere, damit echt ein Problem hat. Und es ist schwierig für mich zu gucken. Aber gleichzeitig finde ich es auch mutig, einem positiv besetzten Charakter so einen dummen Gedankengang zu geben, dass man als Zuschauer daran auch wachsen kann, dass man sich an Dorothys Ignoranz abarbeiten kann und dann aber auch irgendwann am Ende der Folge dann sieht, ach, um Gottes Willen, sie hat es kapiert, wie schön. Ne, man, also das fand ich auch mutig.
Naja, das ist das Prinzip kennt man schon aus diesem Film mit Catherine Hepburn und Spencer Tracy, Guess Who's Coming to Dinner, wo die Tochter einen Sidney Poitier, einen schwarzen Freund, mitbringt. Und sie haben mit Absicht Catherine Hepburn und Spencer Tracy gecastet als die Eltern, die damit nicht einverstanden sind, weil die unangefochtenen liberalen Superstars Amerikas waren, von denen bekannt war, dass die dafür natürlich total eintreten gegen Rassentrennung. Und die haben sie genommen, weil das Publikum sich dann doch mit der Person identifizieren kann, wo sie denken, da haben wir denselben Level. Und also das ist auch Doris, die mit den meisten Grips sozusagen.
Voll.
Und das Publikum am Schluss der Folge dann sagen kann, okay, wenn die das jetzt aus der Logik heraus akzeptieren kann, nehme ich das eher an, als wenn das jetzt Blanche ist, die sowieso mit jedem Schwarzen ins Bett hüpft oder so, weißt du? Das war schon schlau von denen.
Also meine Lieblingsfolge ist ja die, wo Rose Leute zu Tode fickt.
Wir machen doch nur, denke ich.
Nein, sie hat ja auch den anderen.
Nein.
Charlie ist im Bett gestorben, nachdem sie ihn zu Tode gebumst hat. Und dann ist ja dieser andere Mann in ihrem Bett gestorben und sie gibt sich auch selbst wieder die Schuld. Ja.
Oh, und die Folge endet mit einem sehr schwarzen, sehr guten, sehr bösen Witz, den ich sehr schön finde.
Welchen?
sie sagte, sie kommt dann einfach am Ende der Folge in die Küche und sagt, he's dead. Und dann so, und dann steht wirklich für einen Moment im Raum, dass Rose eine tödliche Vagina hat und Leute einfach sterben, nachdem sie mit ihr Sex
hatten. So pervers ist, und das ist schon wieder jemand ins Jenseits gepumpt.
Das wird dann aber aufgelöst. Zwei Sachen möchte ich noch sagen, nämlich das, was ich bemerkenswert daran finde, dass die Show es die ganze Zeit und nebenher schafft, über finanzielle Ungleichheiten in Amerika zu sprechen. Diese Frauen wohnen ja nicht zusammen, weil sie unbedingt zusammen wohnen wollen, sondern diese Frauen wohnen auch zusammen, weil sie zusammen wohnen müssen, weil Frauen im Alter halt nicht finanziell so gut gestellt sind, dass sie sich alle eigene Häuser leisten können.
Gibt sogar eine eigene Folge zu. Ne?
Sie
läuft dann dieser obdachlosen Frau vorbei und sagt dann irgendwann, she's me, that could be me.
So. Ja, es gibt auch eine Folge, wo sie eine Nacht auf der Suche nach einem Brief in einem obdachlosen Asyl übernachten.
Dann wollen sie ein Los holen.
Und ein Lotterielos, das in einem alten Mantel, den sie in die Kleiderspende gebracht haben, verschütt gegangen ist. Und das sind sehr anrührende und sehr intelligente Lösungen mit diesen Problemen. Das Bemerkenswerte an der Serie, ich habe das jetzt in der Vorbereitung nochmal recherchiert, die Frau, die am wenigsten Sex bei den Golden Girls hat, nämlich Dorothy, hat immer noch mit mehr Leuten geschlafen als Samantha bei Sex in the City. Also Barbie tut den Link zu dieser Statistik auch in die,
wenn du mir den schickst,
Blanche,
gerne.
Den schicke ich dir. Blanche hat in 180 Folgen rein rechnerisch, jedenfalls von denen sie das sagt, mit über 500 Männern geschlafen. Also, und Samantha hat, glaube ich, mit weniger als 200 geschlafen und selbst Dorothy hat im Laufe dieser 8 Jahre mit mehr als 200 Männern geschlafen.
Könnt ihr euch an die Folge erinnern, wo Blanche beweisen will, dass sie nicht mit Charlie geschlafen hat, mit Roses Ehemann, und dann ihre Sextagebücher rausholt mit den Initialen Bed.
Ja.
Blanche Elizabeth Devereaux Bed. Her initials spell Bed. Und dann hat sie alle aufgelistet und dann hat sie bei jedem, wo sie eine gute Zeit hat, hat sie einen goldenen Stern dazugeklebt. Und sagt sie, what is the Silver Star mean? I had a good time. The Golden Star, I had a good time. The Silver Star, I ran out of Gold Stars.
Ja, mein Lieblingsspruch von Sophia ist auch über Blanche, nämlich Your legs are like a church, always open for everyone.
Ja. My body is a temple. Your body is a sports page. Ja. Ihr Lieben, wir haben es an vielen Stellen schon gesagt. Schaut euch es bitte an. Und
wir sagen an dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich, wer Golden Girls nicht kennt und nicht sieht, darf sich nicht homosexuell nennen. Wir erklären an dieser Stelle auch nochmal genau, wie wir das meinen, bevor wir wieder missverstanden werden.
Ich habe es vorhin einfach so gesagt, ohne es zu erklären.
Ja, also das ist einfach, wir halten das für einen essentiellen Pfeiler des queeren Bildungskanons. Ja. Das gehört dazu.
Das ist wie Goethe für Heteros.
Ja. Das gehört dazu. Und am Ende des Tages ist auch, dieser Podcast ist very tongue-in-cheek. Also, wenn ich jetzt sage, nicht alles ist ernst gemeint, sagt er, ja, natürlich ist das ernst gemeint, ich meine das 100% ernst. Aber ja, wir setzen schon noch voraus, dass ihr auch abstrahieren könnt zwischen Sarkasmus und,
so. Böse Ironie, gute Ironie, gar keine Ironie.
So.
Das muss man
draus hören. Genau. Wir verbieten niemandem, sich homosexuell zu nennen, wenn er Golden Girls
nicht geschaut hat. Wir sagen das wie Alfred Biolek-Selig, der hat immer gesagt, mein Publikum ist sowieso intelligenter als das Publikum von den anderen Sendungen. Das hat er jedes Mal erzählt.
Ich hatte letzte Woche jemanden in meinem eigenen Podcast, der nicht wusste, wer Alfred Biolek ist. Also hey. Also
so geht es heutzutage
ja,
weiter.
Das ne? war auch toll. Und die war, ist, glaube ich, so alt wie ich. Aber hey, spannend.
Deswegen diese Menschen gibt es ja also auch.
Also müssen wir auch nochmal über Alfred Biolek eine Folge machen.
Das sowieso.
Wir haben doch schon ganz oft über Alfred geredet.
Die ja, Altvorderen, ja, aber nie positiv.
Das stimmt
nicht. Das stimmt nicht. Paulchen, willst du, soll ich?
Ich mach mal weiter. Ich habe mir zwei Sachen rausgesucht. Ich fange mal mit
einer an.
Mit der klassischen Sitcom davon an. Die heißt Sybil und ist genau, Barbie und ich lieben Sybil sehr. Und ist eigentlich sowas ähnliches wie ein Insider-Joke über Sitcoms, weil...
Und Hollywood,
ja. Weil Sybil spielt in L.A. und die Hauptfigur ist eine Schauspielerin, die streng auf die 50 zugeht, um es mal freundlich auszudrücken.
Damals schon.
Und die von der wunderbaren Sybil Shepherd gespielt wird. Also das ist so ähnlich wie bei Roseanne. Da Sitcoms haben neben diesen ganzen Dingen, die ich eben schon erläutert habe, wenn sie denn einen Hauptcharakter haben und sich um eine zentrale Figur drehen, oft die Eigenschaft, dass diese zentrale Figur und die real existierende zentrale Figur, die diesen Charakter spielt, viele Dinge gemeinsam haben. Das ist bei Sybil Shepherd auch so.
Und bei Ellen und bei Roseanne.
Nanny. Und, ja. So, und bei der Nanny und bei Frasier und bei bla 500 andere Sachen. Das Bemerkenswerte an Sybil ist, dass sie die einzige feministische Sitcom ist, die ich kenne. Also die ernsthaft feministische.
Also Roseanne fand ich feministischer als Sybil, to be honest.
Ja, aber nicht auf so eine politische Art. Also die hat halt ganz oft sehr feministische Themen, es geht um die Beschäftigung von Frauen, es geht um Frauenbilder, es geht darum, wie in Hollywood mit Frauen umgegangen wird, es geht darum, wie mit Alter umgegangen wird, es geht darum, wie mit Sex umgegangen wird, es geht darum, wie mit wie Kinder erzogen werden. Das Ganze hängt sich folgendermaßen auf. Also Sybil ist eine zweimal geschiedene, keine berühmte Schauspielerin in der Serie. Sybil Shepherd ist sehr berühmt und war in ein paar sehr guten Filmen drin. Das Ganze hat 1994 auf NBC Premiere gehabt und hat uns neben einer wirklich guten feministischen Comedy zur damaligen Zeit vor allem eine Person beschert, die uns heute alle noch sehr glücklich macht, und das ist Christine Baranski. Christine Baranski werden die meisten von euch, die jetzt so jünger als 30 sind, vor allem aus The Good Wife und The Good Fight kennen.
Und The Big Bang Theory.
Und The Big Bang Theory. Und Christine Baranski hatte in Sybil als die beste Freundin der Hauptfigur, die heißt Marianne Thorpe, ihren großen Durchbruch, hat auch gleich für die erste Staffel ihren ersten Emmy, den wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis, gewonnen und spielt, in Englisch würde man jetzt sagen, a lush. Also eine Frau, die noch ein bisschen älter ist als Sybil oder vielleicht auch ein bisschen jünger, man weiß es nicht genau, jedenfalls hat die sehr viel Geld, ist gerade frisch geschieden von einem Schönheitschirurgen, den sie ständig stalkt und Dr. Dick nennt. Sie ist noch was anderes, sie ist nämlich Alkoholikerin und auch so ein bisschen drogenabhängig. Also jedenfalls trinkt, ob sie Alkoholikerin ist, wird, glaube ich, so explizit nie gesagt, aber sie trinkt ständig und auch zu jeder Uhrzeit. Und überall, wo sie ist, also in der, wenn sie dann mit Sybil zusammen im Fitnessstudio ist, ist in ihrer Flasche halt Wodka und kein Wasser. Und
sie ist auch so ein bisschen Patsy, ne?
Und sie ist so ein bisschen Patsy, sie ist auch ein bisschen Karen Walker. Ja. Karen Walker kam dann deutlich später, aber ist das...
Oder auch Grace von, oder ist es Frankie oder Grace?
Grace.
Die Jane Fonda.
Ja.
Ist ja auch so.
Aber sie ist nicht so biestig wie der Jane Fonda-Charakter in Grace und Frankie, sondern sie hat schon sehr viel Freude am Leben und hat sehr viel Spaß mit ihrem Geld. Also es gibt wunderbare Folgen, wo sie und Sybil zum Beispiel nach Las Vegas fahren und das einzige Ziel dieser Übung ist, sie müssen eine Kreditkarte ausmaxen, die sie zufällig noch übrig hat und wo Dr. Dick übersehen hat, dass sie auf die noch Zugriff hat. Jedenfalls, Sybil ist zweimal geschieden und diese beiden Ehemänner, nämlich Ira und Jeff, kommen in dieser Serie auch die ganze Zeit vor, sind Hauptcharaktere. Und diese Frau hat nicht nur zwei Ehemänner, sondern sie hat auch zwei Töchter, nämlich Rachel und Zoe, die unterschiedlich alt sind. Rachel ist gerade frisch verheiratet und in der ersten Staffel hochschwanger, bekommt dann ihr Kind. Und Zoe ist so der klassische 90er-Jahre-Teenager, würde ich jetzt mal sagen. Also Latzhosen, so ein bisschen angepunkt, ein Hang
Darlene.
Ein Hang zu eher schlauen Jungs. Die wird von der wunderbaren Alicia Witt gespielt. Alicia Witt war eigentlich ihrer Anlage her nach kein Schauspielkind, sondern die war ein Piano-Genie. Also die hat mit 9 die ersten Konzerte gegeben und darf auch in der Serie ab und zu mal Klavier spielen. Da sieht man das. Aber ist auch eine wunderbare Schauspielerin, die jetzt gerade an dem Punkt ihrer Karriere ist, wo sie in 4 Weihnachtsfilmen in 2 Jahren mitgespielt hat. Also jetzt ist sie so Ende 40 und spielt immer Mütter in Weihnachtsfilmen. Das macht sie aber auch sehr schön. Zwischendurch spielt sie sehr ernsthaftes Theater, also so Antigone in L.A. und so. Das Bemerkenswerte an Sybil ist, dass die Serie einen schwulen Charakter hat, nämlich einen Kellner in dem Lieblingsrestaurant von Marianne und Sybil, der auch in jeder Folge vorkommt und in jeder Folge Dialog hat, der aber nie einen Namen bekommt in 84 Folgen, sondern immer nur The Waiter ist. Aber jedes Mal, wenn der auch Schauspieler ist, wenn er dann nicht kellnert, aber der immer nur kellnert, wenn wir ihn sehen, und der aber immer auch so ein bisschen der griechische Chor für Sybils Karriere ist. Also wenn sich Sybil dann darüber beschwert, wie schlecht sie wieder am Set behandelt worden ist und wie dämlich der Regisseur war, läuft er halt so einfach mal mit einem Brotkorb vorbei und sagt so Sachen wie, well, honey, you got to go on a set and be treated badly. Be happy! Jedenfalls, das ist so eigentlich der klassische Sidekick in der Sitcom-Geschichte, aber der wird sehr intelligent behandelt und die Serie wurde nach 4 Staffeln eingestellt, weil den Bossen das Ganze nicht mehr gefallen hat, weil wir dann 98 hatten und ihnen das Ganze zu feministisch war. Also das Ganze ist sehr Second Wave Feminism, also sehr weiß, sehr wenig um Intersektionalität bemüht, sondern sehr um, wir haben ein sehr festgefrühtes Frauenbild und diese Frauen, über die wir da reden, sind alle weiß und in einer mehr oder weniger bürgerlichen Situation, aber trotzdem ist es bemerkenswert, dass das in der Sitcom überhaupt vorkommen ist. Sybil Shepherd hat danach nie wieder arbeiten müssen, weil das schon ihr zweiter Hit innerhalb der Dekade war. Der erste hieß Moonlighting und war der Karriereanfang von Bruce Willis. Mit dem hat sie ein Detektivduo gespielt. Und
deswegen war sie auch, kurzer Einwurf, ich werde es in die Shownotes packen, bei dem Roast of Bruce Willis war genau. Sybil als Gast on the dais dabei. Und das ist auch, also ne, die sieht halt aus wie Rumpelstilzchen mittlerweile da schon.
Aber sie ist auch eine der wenigen, die nichts machen lässt.
Nichts, also gar nichts, sieht man auch. Und da kann man auch mal sehen, wie das aussieht, wenn man nichts macht. Und die Haare sind auch so ein bisschen fusselig und so, aber sie ist halt immer noch fucking funny.
Sie ist fucking funny, sie war das auch immer, sie ist das auch in dieser Serie, aber das Highlight der Serie ist Marianne Thorpe. Absolut. Oder Christine Baranski. Christine Baranski sollte, um den Satz nicht zu wiederholen, jede Drag Queen von Welt sollte wissen, wer Marianne Thorpe ist und diese Sprüche kennen, sonst habt ihr was im Leben verpasst.
Ups.
Tatjana, du hast ja nun gerade die Box von Barbie bekommen und kannst diese Bildungslücke auffüllen.
Nachholen. Aber du kannst doch, ich meine, die ist ja auch bei hier Mamma Mia, ist sie doch auch dabei.
Mamma Mia finde ich ganz schlimm.
Okay.
Ganz schlimm.
That's not the thing for you.
No. That's not the thing for you, aber wer Christine Baranski in The Good Wife und The Good Fight genießt oder in The Big Bang Theory, wird das mit Christine Baranski in Sybil auch tun. Es gibt Sybil, wer die englische Variante aus England bestellen will, bei amazonco.uk gerade für unter 20 Pfund 4 Staffeln, also das sind 84 Folgen, da kriegt man fürs Geld Heute ist der 11. August, nicht, dass mir wieder gesagt wird, ich würde Sachen verkünden, die dann gar nicht stimmen. Gerade ist das so. Die Folge kommt auch Freitag online, also das sollte jetzt irgendwie möglich sein, dass ihr das dann noch erwischt. Ja. Und damit habe ich Sibyl genug gepriesen. Es ist wirklich einer der, eines der liebsten Medienprodukte von Barbie und mir aus den letzten 30 Jahren. Wir empfehlen das mich hiermit herzlich.
Ja, ich werde rückhaltlos.
Ja.
Du, dann mache ich mal weiter. Als dritter im Bunde. Und zwar geht es bei mir um, ich habe es jetzt ja schon zwei, dreimal vorsichtig angedeutet, um eine der erfolgreichsten Sitcoms ever. Ever, ever. Es geht um Friends. Und ich muss vielleicht dazu sagen, Friends lief in Deutschland auch, ne, wie alle Riesenerfolge, laufen dann in Deutschland in synchronisierter Fassung. Und ich hatte echt das Problem, ich habe die auf Deutsch ein paar Mal geguckt und die Synchronisation ist so schlecht und so unlustig und so, ich weiß gar nicht, wer da die Stimmen ausgewählt hat, wer die gespielt hat, das ist einfach grauenhaft. Es war halt einfach nicht lustig. Es war nicht lustig und ich habe den Hype nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, warum lachen jetzt alle, nur weil das in Amerika lustig ist, müssen wir das nicht lustig finden, das ist einfach schlecht. Und habe das als zu straight für mich auch dann ad acta gelegt, wie auch Seinfeld und Konsorten. Und habe dann erst durch meine Freundin Ina, die mir das irgendwann so, ne, wir haben uns über Sachen unterhalten, die wir lustig fanden, dann sagt sie, um Gottes Willen, Friends. Und ich war so, finde ich doof. Und dann sagt sie, na, pass mal auf. Und wir haben dann, da haben wir, glaube ich, schon in Hamburg gewohnt, egal, hat sie mir eine Folge Friends auf Englisch gezeigt und hatte mir kurz vorher die Charaktere so ein bisschen erklärt. Und ich habe eine Folge geschaut und ich war sofort hooked und in love mit all diesen Menschen. Ja, man kann aus heutiger Sicht, wenn man sich das anguckt, sieht man, okay, problematisch, es sind alle cishet und weiß. Es gibt keinen einzigen positiv besetzten schwulen Charakter oder queeren Charakter, außer Chandlers Vater, der aber auch irgendwie problematisch dann wieder ist, da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, schwarze Menschen wurden später dann mal reingeschrieben, damit das ein bisschen aufgelockert wird, aber die waren immer nur so Girlfriends. So, ich fange mal an mit der Prämisse, das, was Friends eigentlich ist. Die Macher haben, als sie Friends angefangen haben, diese Serie zu schreiben, haben sie den Satz geschrieben, it's six people trying to make their way in Manhattan in the 90s. So. Und es ging die Macher sind David Crane und Martha Kaufman. Es ging ihnen so ein bisschen darum, die Zeit einzufassen zwischen, man hat quasi die Schule abgeschlossen, vielleicht hat man studiert, man zieht in eine neue Stadt und man hat's noch nicht. Man weiß noch nicht, wer man ist, man weiß noch nicht, wo man hin will, man weiß noch nicht so genau, wie die Reise verlaufen soll. Und auch die Freunde sind noch nicht so fest besetzt. Also man findet sich noch. Und am Ende des Tages geht's, finde ich, und das schließt sich, glaube ich, für viele dieser Serien an, die wir heute auch besprechen, es geht um Wahlfamilie. Also es geht, bei den Golden Girls geht's um Wahlfamilie, es geht auch bei Sybil geht's ein bisschen um die Wahlfamilie. Also es geht nicht nur um die Leute, die wir sowieso schon kennen oder die zu unserer Familie gehören, sondern es geht auch darum, mit wem umgeben wir uns für eine gewisse Zeit unseres Lebens, mit wem klicken wir. Und darum geht es bei Friends eben auch. Das sind, wir reden von 6 Darstellern, es sind 3 Frauen und 3 Jungs. Alle weiß. wir haben Rachel. Rachel ist eine sehr verwöhnte, very selfish, oberflächlich, modeinteressierte Uschi, gespielt von Jennifer Aniston. Wir haben Monica. Monica war mal sehr dick, was später auch zu, aus heutiger Sicht betrachtet, sehr problematischen Flashbacks führt. War mal sehr dick, ist heute dünn, hat definitiv ein OCD-Problem und einen Putzwimmel und ist eine Köchin. Dann haben wir Phoebe, als die Paul sich sieht, gespielt von Lisa Kudrow. Die war ehemals, also ja, war mal obdachlos, weil die Mutter sich umgebracht hat und sie irgendwann irgendwie überleben musste. Mittlerweile ist sie Massagetherapeutin. Hat 1000 Quirks und redet mit toten Geistern und mit Katzen, die der Spirit von einer toten Frau, von einer toten Massageklientin fährt in sie und so. Also wir sind auf der Baustelle. Dann haben wir Joey, der ist so ein relativ talentloser, dummer Schauspieler und so der Blueprint von dem, was wir heute als Fuckboy bezeichnen würden. Wir haben Chandler, den liebe ich eigentlich am meisten, to be honest. Er ist ein sehr sarkastischer Typ, der mit Frauen nicht umgehen kann, der Angst vor Frauen hat und auch im Leben sonst so scheitert, aufgrund von dem, was seine Eltern ihm angetan haben. Und wir haben Ross, gespielt von David Schwimmer, ein sehr gutherziger Paläontologe, studiert, ein bisschen rechthaberisch, ein bisschen dämlich, aber ja, sehr sympathisch trotzdem. Und die sechs sind halt, es spielt in Manhattan, die sind irgendwie, leben in zwei Wohnungen, nur von einem kleinen Flur getrennt. Phoebe und Ross leben so ein bisschen weiter weg, aber eigentlich spielt alles in diesen zwei Apartments. Und die versuchen halt ihr Leben zu navigieren und sich zu finden. Und es gibt immer mal Beziehungen zwischen, also in der Gruppe oder ne, Romanzen innerhalb der Gruppe am Ende. Ross und Rachel sind das eine Pärchen, das sich findet, nach 10 Staffeln rumgeeiere. Am Ende sind sie dann zusammen und haben ein Kind. Monica und Chandler sind die anderen. Da waren sich die Schreiber selber am Anfang nicht ganz im Klaren, dass das überhaupt eine Option ist, bis dann irgendwie das Publikum ausgerastet ist, als die mal einen One-Night-Stand hatten. Sie haben insgesamt 10 Staffeln abgeliefert, von 94 bis 2004 lief das Ganze. Es sind, also die Liste der Guest-Stars ist unfassbar lang. Da müssen wir jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Ich habe, also ihr kennt mich mittlerweile, ihr wisst, was ich für Parameter auch anlege, ob ich Sachen irgendwie gut finde oder nicht gut finde. Und ja, Friends ist, was die Homo-Witze angeht, ganz schön problematisch. Auch was die toxische Maskulinität angeht, ganz schön problematisch. Also es gibt immer wieder Femshaming, wenn zwei Jungs zusammen Arm in Arm einschlafen, weil zum Beispiel Joey und Chandler am besten schlafen können, wenn sie zusammen sich umarmen und dann so einschlafen, dann stehen die anderen drumherum und schauen sie rügend an und so. Also ne, es gibt diese ganze Ebene, gibt es auf jeden Fall und die stört mich auch. Ich bin trotzdem großer Fan der Serie. Aber das müsst ihr für euch selbst rausfinden. Und es gibt eben Chandler's Dad, gespielt von Kathleen Turner, der eine Drag Queen ist. So wird es uns zumindest in der Serie verkauft. Allerdings aus heutiger Sicht ist es eigentlich relativ eindeutig eine Transfrau. Es ist, wir sehen immer nur diese Frau. Sie ist immer female presenting quasi. Und ich glaube, das ist auch heute eine Kritik, dass das dazu beigetragen hat, dass die Amerikaner Drag nicht von Trans trennen können, dass die glauben, es ist dasselbe Ding. Kathleen Turner tritt auf jeden Fall auf in Las Vegas in einem Club, nennt sich Viva Las Gegas. War mal verheiratet mit Morgan Fairchild, also der wunderschönen Femme Fatale Morgan Fairchild, was auch mega geil ist. Ich liebe, 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 liebe sie. Und ich finde die Witze aus heutiger Sicht wahnsinnig lustig. Also es gibt eine Szene bei Chandler und Monikas Hochzeit, wo Morgan Fairchild sehr, sehr ausgeschnitten auftritt und Kathleen Turner sie anschaut und sagt, aren't you a little too old to be wearing a dress like this? Und Morgan Fairchild schaut Kathleen Turner an und sagt, die genauso ein Kleid anhat, und sagt, don't you have a little too much penis to be wearing a dress like this? Ich finde das sehr lustig. Aber ja, some people might find it offensive. Für mich ist es, wie gesagt, für mich geht es um Wahlfamilie und das sehe ich da auch. Und sie haben das auch, die Schreiber sagen das in ganz vielen Interviews, sie haben es organisch enden lassen, als diese Zeit der Findung und ne, Karrierefindung und Familienbildung und so dann auch organisch abgeschlossen war. Also als sich zwei Paare gefunden hatten, die geheiratet hatten, die dann auch Kinder erwartet haben, haben sie es dann auch enden lassen, weil sie wussten, das ist dann wahrscheinlich auch im realen Leben das, wo sich die Wege dann trennen, die zielen dann irgendwie in irgendeinen Vorort von New York und die anderen ziehen vielleicht nach Paris. Genau. Man weiß es nicht so genau, wo es endet, aber es ist auf jeden Fall.
Die Lebensphase ist vorbei.
Genau.
Ja,
das stimmt. Und es ja wird von den Schreibern, es gab eine ganz tolle Reunion-Episode, also sie haben es nicht gemacht wie Will and Grace, dass sie es nochmal aufgegriffen haben und dann das noch ein paar Staffeln versucht haben. Da haben sich auch die Schauspieler gegen gewehrt, sondern sie haben ein sehr großes Reunion-Special gedreht, das jetzt am 27.05. auf HBO ja veröffentlicht worden ist.
Und bei Disney Plus in Deutschland.
Und bei Disney Plus in Deutschland. Wo sie die halt alle nochmal zusammengekriegt haben. Das ist so ein bisschen grotesk, weil die teilweise halt auch echt ganz schön hart aussehen, weil sehr
viel Filler. Groteskheit?
Ja, ja, sehr viel Filler. Und bei Leuten, die nicht zugeben, dass sie Filler im Gesicht haben, also gerade David Schwimmer, so, hi. Aber da haben die Schreiber zum Beispiel halt auch nochmal gesagt, das ist die erste echte Ensemble-Sitcom. Also sie haben wirklich darauf geachtet, wir haben 6 gleichwertige Charaktere und wir werden uns auch nicht durch Publikums Präferenzen davon abbringen lassen, dass die alle gleichberechtigt sind. Alle Geschichten in dieser Serie werden immer gleichberechtigt erzählt. Alle Charaktere sind gleich wichtig. Und was ich spannend finde, ist, dass die Schauspieler das halt auch so gehandelt haben. Also das Ensemble hat zu 6 immer beschlossen, ich glaube ab der 2. oder 3. Staffel war das klar, die Gehaltsverhandlungen für die nächste Staffel werden geführt als ein Unikum. Wir sind eine Einheit und wir verhandeln mit denen als Einheit. Was dann eben auch hieß, dass sie oft sich geeinigt haben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Also sie haben alle immer dasselbe Geld bekommen pro Folge ab der 2. oder 3. Staffel, was dann eben auch hieß, dass sie sich auf die niedrigste Gage geeinigt haben.
Ja, oder auf die, also ab der fünften zumindest waren sie das bestbezahlte Ensemble in der amerikanischen TV-Geschichte.
Waren sie, weil sie dann 1 Million pro Folge bekommen haben, pro Kopf. Aber das haben sie halt nur dadurch erreicht, dass sie gesagt haben, wir machen das konform. Ansonsten hätte wahrscheinlich David Schwimmer und Jennifer Aniston hätten dann wahrscheinlich die Million schon ab der dritten Staffel bekommen und Joey und Phoebe hätten wahrscheinlich eben 450 bis zum Ende bekommen. Aber dadurch, dass sie das so unisono durchgezogen haben und auch gesagt haben, uns gibt es nur en bloc, keiner darf aussteigen, ihr könnt keinen von uns kündigen, wir bleiben dabei.
Oder wir ziehen alle, wir gehen alle und das wollte natürlich keiner.
Dadurch haben sie halt die Sender
auf die Million
gezwungen, gemeinsam hochzusetzen, sukzessive hochzusetzen, was ich ganz toll finde.
Ja, finde ich auch.
Die waren alle miteinander schwer befreundet, sie sind es immer noch. Natürlich rufen sie sich nicht alle gegenseitig jeden Tag an, aber
stell dir mal vor, dich würden jeden Tag 5 Leute anrufen, was ein Albtraum.
Schatz, weißt du, wie gut ich nicht ans Telefon gehen kann? Very good at that. Sollten sie eine olympische Disziplin machen?
Also anders als bei Sex in the City, wo die 4 Weiber verfeindet sind.
Voll. Blut. Ganz anders. Also die haben wirklich an einem Strang gezogen.
Toll.
Tom Selleck ist einer der Gueststars, der irgendwann gesagt hat, für ihn war das total nervig, weil beim Dreh eben, die waren so eine Einheit, die haben jede Mahlzeit zusammen eingenommen, die waren immer zusammen. Und er war halt irgendwie das Moderatorwagen, ne?
Ja.
Und ich meine, der ist halt auch ein Weltstar und spielt da eine tolle Rolle und auch lange, ne? Der war ja Monikas Boyfriend, Richard, der war lange dabei, Richard Burke. Aber der war halt einfach raus. Dr. Richard Burke, I'm sorry, Ophthalmologist.
Toll.
Ja.
Trotzdem gut.
Und ich finde, also für mich ist Friends ein tolles Beispiel dafür, ich habe das vorhin schon gesagt und angerissen, was perfektes Casting eben machen kann.
Ja.
Also sie hatten. Bei Golden Girls war das genauso. Sie hatten, als sie Golden Girls geschrieben haben, hatten sie Bea Arthur, also die Dorothy, war schon im Drehbuch. Im ersten Skriptentwurf stand da a Bea Arthur Type. Also sie hatten Bea Arthur schon im Kopf für die Rolle der Dorothy. Und so war es bei Friends auch. Also David Schwimmer war, der hat den Ross gespielt, den hatten sie quasi schon im Kopf, der war schon sicher. Und alles andere war so ein bisschen in der Schwebe. Und es war auch wie bei Golden Girls, dass die Rachel eigentlich für Monica vorgelesen hat und umgedreht und die Mädels dann aber beide gesagt haben, so nee, das wollen wir nicht, wir wollen es andersrum. Und dann haben sie auch gemerkt, ach nee, jetzt machen wir anders. Und bei Joey war es zum Beispiel auch so, Matt LeBlanc spielt ja Joey, der war, das sieht man auch in den ersten Folgen noch, der war wesentlich weniger dumm geschrieben, aber auch flacher, der war wesentlich weniger herzig. Also der war halt einfach so ein dummer Fuckboy, der halt so ein Italo-Amerikaner, der gut aussieht. Und Matt LeBlanc hat selber dann innerhalb der ersten Staffel, das sagen sie auch in der Reunion ganz toll, der hat Joey dümmer gemacht, aber eben auch warmherziger und lieber und netter und more likable. Und also mit ihm haben sie halt so ganz viele Sachen entdeckt, während sie gedreht haben. Wie auch mit Monica zum Beispiel. Monikas OCD-Ding war denen gar nicht so klar, dass das so lustig ist, bis sie dann die erste Thanksgiving-Folge gedreht haben, wo Monica halt ausrastet, weil die Marshmallows nicht in concentric circles in die Sweet Potatoes gesteckt werden und so. Ja, aber I'm geeking out. Ich will jetzt gar nicht zu sehr en Detail gehen. Ich finde, man muss sich das einfach mal anschauen. Friends ist nach wie vor eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. Die finale Folge nach 10 Jahren Friends, die finale Folge von Friends, haben 52,4 Millionen Amerikaner, nur Amerikaner, live geschaut.
Und das sind so Super Bowl-Numbers.
Es ist die erfolgreichste TV-Episode der ganzen 2000er. Das muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen lassen, so das schafft auch nicht jeder. So. Vom kulturellen.
Mehr noch als Bobbys Wiederauferstehung in der Dusche?
Ja.
Oh. Ja. Und ja. Ne, es gibt. Also,
ich wollte ein bisschen angeben, aber es ist schief gegangen.
So. Hi.
Bestrafende Blicke von links nach rechts.
Nö. Ich war so, kenne ich nicht. Und sie haben, also der kulturelle Einfluss war natürlich unverkennbar, das gibt es aber bei Sitcoms ganz oft. Also The Rachel, der Haarschnitt von Jennifer Aniston damals, The Rachel war dann ein Raging Thing, das gab es in jedem Friseursalon, kann man auch googeln. Und auch das, also ne, diese Hangout-Sitcom haben sie es genannt, also ne, da ist wieder die Couch, glaube ich, auch eine große entscheidende Rolle. Friends war eine Hangout-Sitcom mit Friends, die einfach rumhängen. Und das wurde halt auch wahnsinnig oft kopiert. Also wir kennen es von Cheers, von How I Met Your Mother, Big Bang Theory, New Girl und Happy Endings auch. Diese Geschichte von Freunden, die einfach zusammenkommen, rumhängen und dann ergeben sich daraus irgendwelche Geschichten. Es gab ein Spin-off, das will ich noch kurz erwähnen, Joey. Cancelled after 2 seasons, aber auch wirklich zu Recht, das war wirklich blöd. Joey, ne?
Ja, sie hatten ein, wunderbares Ensemble, mit dem sie nichts anfangen mussten.
Ja, aber ich glaube, die Schreiber hatten noch keinen Bock mehr drauf. Die sind ja auch irgendwie ausgestiegen
ja,
oder so.
Ja, also da war Andrea mit dabei und irgendwie so. Da waren ja wirklich gute Leute mit dabei. Aber die Bücher waren halt scheiße.
Ja. Und wie gesagt, also, ne, es gab durchaus problematische Aspekte. Es gab toxische Maskulinität. Die Folge mit der Mel Nanny war schlimm. Fat Monica war immer schlimm. Homophobie war ein Problem. Es gab keine Diversity.
Ja, man muss vielleicht zum Thema Homophobie noch so viel dazu sagen. Es gab schon sehr wichtige lesbische Nebencharaktere gerade. Also der von David Schwimmer gespielte Charakter hatte sich gerade von seiner Frau scheiden lassen, weil die herausgefunden hatte, dass sie lesbisch war. Und die war schwanger und zog ihr Kind dann auch mit einer Frau groß. Und diese Frauen hat man auch immer wieder in dieser Folge gesehen. Also mit Lesben sind sie relativ okay umgegangen. Das, was sie mit männlicher Homosexualität gemacht haben, das, was sie mit männlicher Homosexualität gemacht haben, finde ich nach wie vor. Also ich gucke mir das halt, wie ich schon so oft gesagt habe, wenn es wird nicht so schnell alt wie Witze. Und das, was daran menschlich und menschliche Comedy war, das kann man nach wie vor sehr gut gucken. Die zeitgebundene Comedy ist sehr alt teilweise. Also nicht böse, nichts davon ist bösartig, sondern es ist halt alles sehr in seiner Zeit. Und das sind halt die 90er Jahre. Da kann man vielleicht als jemand, der jetzt 20 ist und im neuen Jahrtausend geboren ist, auch nochmal gucken, wie wir so, also und wir fanden das damals schon super und dachten, yay, Representation und so. Aber das war halt überhaupt nicht das, was man heute damit machen würde.
Teilweise. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab diese eine Folge, wo Phoebe Besuch bekommt von ihrem tatsächlichen Ehemann aus Kanada, der eigentlich ein Figure-Skater war, ein Eiskunstläufer. Und mit dem, der schwul, und mit dem war sie verheiratet. Und das wussten die alle nicht. Und dann kommt auch so raus, dass sie eigentlich total in ihn verliebt war. Und sie macht sich auch total schick für ihn. Die hat so einen ganz tollen Außenflip-Perücke auf plötzlich. Sieht aus wie die blonde Nanny. Und diese Art von Reversal, also er will sich dann von ihr scheiden lassen, weil er sich in eine Frau verliebt hat. Und diese Art von Reversal in diesem Gespräch, also er muss ihr gestehen, dass er heterosexuell ist. Und sie so, mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Und so, liegt es an mir? Und so, ne? Also
das
ich fand die Art
später.
Von Umkehrung der, also wir kennen alle diese Satzbausteine aus dem Gespräch, wenn schwule Menschen oder queere Menschen, Heteromenschen irgendwas gestehen müssen. Und dass sie es genommen haben und einmal umgedreht haben, fand ich dann schon sehr progressiv.
Das teilweise, also das kam auch, wie gesagt, es gibt über 200 Folgen. Und es kommt natürlich immer sehr darauf an, wer diese Folgen geschrieben hat. Das waren natürlich auch nicht 10 Jahre lang die gleichen Leute. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass die auch 10 Jahre hatten, diese Charaktere zu entwickeln. Und diese Charaktere haben sich auch sehr entwickelt. Und das, was sie mit den Männern gemacht haben, das Spannendste daran ist, Chandler war ja als schwule Figur geplant. Also David Crane ist selber schwul und wollte eigentlich eine schwule Figur in dieser Sitcom haben. Und dann haben sie aber gecastet und Matthew Perry machte das auch sehr gut. Wenn man die ersten 5, 6 Folgen anguckt, denkt man auch die ganze Zeit, der hat keine Freundinnen und so und redet immer komisch über Frauen. Der hat irgendwann sein Coming Out. Das war auch so gedacht, aber sie haben dann schon innerhalb der ersten Staffel eine völlig neue Dynamik zwischen diesen Figuren entdeckt, wo sich das überhaupt nicht mehr angeboten hätte und wo das den Charakter einfach sehr begrenzt hätte, wenn man den jetzt auf einmal schwul macht. Und ich glaube, sie fanden es dann letzten Endes interessanter, eine wirkliche Familiengeschichte zu erzählen und nicht einen automatisch zum Außenseiter zu machen, der dann immer, immer schwul ist. Und sie machen sehr interessante Sachen mit Homosexualität in der Serie. Zum Beispiel, also Phoebe ist deswegen auch meine Lieblingsfigur in der Serie, weil sie die progressivste von denen allen ist.
Und definitiv bisexuell.
Also, sie ist halt die bisexuelle Figur, das wird halt nebenher auch so wie man es heute auch machen würde. Das wird halt nebenher mal so eingestreut.
Aber die redet halt über Monikas Titten und
Und das ist auch sehr klar, dass die sehr kinky ist und dass die vielleicht auch so ein paar Sachen gemacht hat, die anderen Charaktere heute nicht so okay finden würden. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gab eine 10-jährige Entwicklung auch bei diesem Thema. Es gab auch im Umgang mit den Frauen eine 10-jährige Entwicklung. Und es gab auch im Umgang mit den Männern eine 10-jährige Entwicklung. Also die sind natürlich nach wie vor ihr eigener Charakter, aber dieser Joey-Charakter aus der ersten Staffel hat mit dem Joey-Charakter aus der 10. Staffel nothing. Überhaupt nichts mehr zu tun.
Nothing, das stimmt.
Da muss ich mir die auch nochmal angucken.
Und also. Vielleicht noch zum Schluss, das Interessante an diesen sechs Darstellerinnen ist ja, dass die alle sehr unterschiedlich Karrieren gemacht haben. Also der einzige Filmstar, der bei diesen sechs rausgekommen ist, ist Jennifer Aniston. Die dreht ja auch nach wie vor große Kinofilme und hauptsächlich Komödien, hauptsächlich schlechte Komödien, wie ich finde, aber das ist Geschmackssache.
Ach du, manchmal, also Kill Your Boss und so, das war schon lustig.
Ja, das ist lustig, wenn sie sich selber auf die Schippe nimmt. Und die haben aber alle insofern interessante Karrieren, als dass die nach Friends alle nicht mehr arbeiten mussten, sondern nur noch machen konnten, was sie...
Ich meine, 24 Folgen pro Staffel mal 1 Million mal...
Ja, und dann haben sie natürlich, als sie ihren Netflix-Deal ausgehandelt haben, die haben ja alle damit endlos verdient an Royalties. Also die verdienen ja damit nach wie vor Geld, wenn das ausgestrahlt wird. Das ist ja nicht so, dass sie damit einmal bezahlt worden sind und dann ist Ruhe. Sondern, und die interessanteste Schauspielerin von denen allen ist Lisa Kudrow.
Auf jeden Fall.
Weil die auch als Produzentin und Autorin dann Sachen erfunden hat.
The Comeback, also ich packe The Comeback in die Shownotes. Das ist eine Sache, die müsst ihr wirklich gucken, weil The Comeback ist so intelligent, beobachtet, analysiert. Hollywood, was machen wir alle, um berühmt zu werden? Wie viele Abstriche machen wir, um doch nochmal 5 Minuten vor der Kamera zu haben? Wie viel verraten wir uns auch selber und die Menschen, die wir angeblich lieben? The Comeback ist so toll. Es ist auch unfassbar, also es tut weh, das zu gucken, weil
es... Aber es ist auch sehr, sehr cool.
Gerade wenn man da arbeitet in der Branche, man erkennt sich halt so oft selber und denkt sich so oft so, oh no, I know this person. Aber ja, ich packe The Comeback in die Shownotes, das hat sie selber produziert mit dem Typen von
Mit Dan Bogatinski.
Ja, aber auch mit Sex in the City, dem Typen Michael Patrick King. Hängt da auch mit drin.
Genau. Aber Dan Bogatinski ist ihr Produktionspartner, mit dem hat sie auch Web Therapy gemacht. Etwas, was ich also eine der allerersten Webserien überhaupt, bevor es Streaming-Services gab, da spielt sie eine komplett debile Psychotherapeutin, die auf die Idee kommt, dass es doch günstig wäre, eigentlich Therapy online anzubieten, aber auch immer nur 7 Minuten lange Sessions. Diese Sessions, wir sind dann live gefilmt, weil die Grundlage ist, everything that needs to be said in a therapy session is said in 7 minutes, the rest is filler. Das ist ihre Idee von guter Therapie. Und das ist teilweise sehr lustig, da hat sie auch massiv große Gueststars, also da hat sie Meryl Streep und Carrie Fisher und jeden, den sie haben wollte, brauchte sie einfach nur anrufen, weil sie Lisa Kudrow war und sagte, kommst du mal für einen Tag oder zwei vorbei und wir improvisieren mal ein bisschen. Und das ist auch sehr komisch. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, eine erfolgreiche Fernsehkarriere und eine riesige Sitcom ist kein Garant dafür, dass man danach eine goldene Karriere hat.
Ja.
Das stimmt. Meistens ist es ja auch, man ist so gebrandmarkt denn auf diese Rolle, dass man danach auch schwer noch andere Charaktere verkörpern kann, wenn man das jahrelang gut gemacht hat. Meine nächste ist auch ein Evergreen sozusagen, wird dauernd wiederholt. Man kann es mitsprechen. Und es ist in diesem Kanon höchstwahrscheinlich eine der flacheren Sitcoms, weswegen ich sie ganz besonders toll finde, weil da sind keine hinter versteckten Philosophien. Es ist einfach relativ platter Humor. Das liebe ich ja. Und es geht um The Nanny. The Nanny ist eine Sitcom von 93 bis 99 in Amerika ausgestrahlt auf CBS, 146 Folgen, die auch in Dauerschleife im deutschen Fernsehen irgendwo wiederholt werden. Wenn die letzte Folge mittwochs gelaufen ist, fängt die erste Folge am Donnerstagabend wieder an. Also es ist ein endlos Schlauch. Man kann reinschalten, wann man will. Man muss nicht verstehen, eine Kontinuität oder so. Man kann einfach reinschalten und sich berieseln lassen. Es ist sehr, sehr lustig. Es geht um eine überschminkte Mit-30erin, die vorgibt, mit 20 zu sein. Und aus Queens stammt, aus einem ärmlicheren Viertel von New York und aus einer sehr jüdischen Familie mit ihrer dicken Mama, jüdischen Mama und ihrer debilen Oma, die auch im Altersheim schon lebt und einem Vater, der nicht auftaucht und einem zweifelhaften Liebesleben und einer sehr dümmlichen, sehr lustig dümmlichen besten Freundin. Und die wird irgendwann rausgeschmissen von ihrem Job und fährt über die Brücke nach Manhattan mit einem Koffer voller Schminke und will da ein großes Karriere als Avon-Beraterin machen und landet an der Hintertür des Hauses eines Broadway-Produzenten, ein Musical-Produzent. Und wie das Schicksal bei so Sitcoms denn spielt, kriegt sie die Rolle als Nanny von dessen drei Kindern. Der ist nämlich frisch verwitwet, hat zwei Töchter und einen Sohn, die ihm auf der Nase rumtanzen und ist von dieser proletarischen Nanny, die natürlich im Original, wenn man es im Englischen hört, auch mit ihrem Slang und mit ihrer Stimme, die Schauspielerin hat eine sehr tiefe, gurgelnde Stimme, so aus der Rolle fällt in dieser sehr bürgerlich reichen Milliardärsfamilie, dass der so verdattert ist, dass er der aus Versehen quasi diesen Job gibt und sich dann in den nächsten 146 Folgen rausstellt, dass diese Nanny also das Herz auf dem rechten Fleck hat. Das ist natürlich so ein bisschen Mary Poppins, kommt aus dem Himmel gefallen und möbelt den Haushalt auf und den Mann noch gleich dazu. Ganz am Schluss kriegen sie sich auch. Und das ist alles mit einer Herzwärme gespielt und geschrieben und immer sehr empathisch. Die Figuren werden nie denunziert und es sind so 5, 6 Hauptfiguren, die immer wieder auftauchen. Anders als Golden Girls sind es nicht abgeschlossene Folgen unbedingt, sondern es gibt immer diesen Handlungsstrang. Kriegt sie nun den Milliardär, werden sie sich kriegen. Das geht natürlich endlos und bestimmte Problematiken werden auch immer durchgezogen, immer weiter wieder in neuen Varianten gezeigt. Ganz wichtig sind noch vielleicht die Nebendarsteller. Das ist einmal der Butler Niles. Das ist, glaube ich, Barbies Lieblingscharakter in der Serie, weil der so böse ist und so super auch schauspielern kann. Und dann gibt es noch eine Miss Babcock. Das ist aber auch wieder eine Anspielung auf irgendeinen Filmnamen aus den 40er, 50ern. Ich habe es jetzt leider gerade vergessen. Die ist die Partnerin und natürlich verliebt heimlich in den Milliardärs Musical-Produzenten.
Die Geschäftspartner.
Geschäftspartnerin. Und die ist böse, zynisch, kalt, berechnend. Blond. Und wie die sich mit dem Butler anfeindet und natürlich versucht, die Nanny wieder vor die Tür zu kriegen und so weiter. Also es ist ein Feuerwerk. Und die nehmen sich auch alle sehr selbst auf die Schippe. Das finde ich auch gut. Also die Schauspielerin, die Fran spielt, die Nanny, die heißt in Wirklichkeit Fran Drescher. Und die nimmt sich sehr, sehr selbst auf die Schippe und macht das auch dann, wenn sie einen Witz auf ihre Kosten macht, guckt sie auch ins Publikum. Aber sie zieht nicht die Augen hoch, sondern sie reißt ihre Augen und ihren Mund auf und guckt blöd.
Subtil.
Genau. Alles außer subtil ist diese Sitcom.
Du hast mir irgendwann mal erzählt, dass sie tatsächlich auch, dass ihre Mutter so hieß wie die Mutter in der Serie
und
ihr
Vater. Ja, alles. Die hat das ja selber erfunden und ihre Eltern hießen Marty und Silvia, so heißen die nun in der Serie auch. Dann hat sie einen Hund, so einen Chihuahua, der heißt Chester. Und in der Serie ist das ein Geschenk an diese Miss Babcock, die mit diesem Hund überhaupt nicht zurechtkommt. Und immer wenn der Hund aber die Nanny sieht, springt auf die Nanny zu und leckt ihr das Gesicht ab. Ja, es ist in Wirklichkeit der Hund der Schauspielerin, die Nanny spielt. Also die haben da 1000 solche kleinen für ihr eigenes Amüsement höchstwahrscheinlich. Es muss ja auch stressig sein, das immer zu drehen und zu drehen und zu drehen. Die haben da schon sehr viel Humor für sich selber reingeschrieben. Und ja, die Liste der Gueststars, also als es so ab der dritten Folge abging in Amerika, kann man auch von Liz Taylor aufwärts, alle, ne? Also alle. Wobei man auch sagen muss, die guten Dialogzahlen hat immer die Nanny und nicht immer der Gueststar. Also die
Ja, aber Folgen das, was Liz Taylor da versucht, ist auch schwierig.
Ja, Liz Taylor versucht ja gar nichts. Sie setzt sich da einfach nur hin, schlecht gelaunt. Aber Joan Collins zum Beispiel versucht noch was draus zu machen, kriegt sie nicht hin. Und Ursa Kitt kriegt es nicht hin und Elton John kriegt es nicht hin. Also das, weil das auch so ein, es könnte sein, dass das auch so ein eingeschworenes Ensemble war, wo die den anderen gezeigt haben, ihr gehört nicht dazu. Das kann sein vielleicht, weil die wirklich aufeinander so gut reagieren können. Und so ein Gaststar dann ja doch vielleicht ein Fremdkörper sein könnte, aber das weiß ich nicht. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann das auch altersübergreifend empfehlen, weil das gucken 10-Jährige genauso gerne wie meine 79-jährige Mutter, die das jetzt durch mich entdeckt hat und lachen sich schlapp. Also es ist ein Humor, der überall gut ankommt Und daher höchstwahrscheinlich auch mal zu erklären, dass es ein großer, großer Welterfolg war und ist.
Na, das, was du gesagt hast mit, also A, hat's, ich, für mich ist der queere, die queere Importance von der Nanny ist halt auch gegeben, weil sie halt selber mit dem schwulen Mann verheiratet war. Da hat sie eine sehr schlechte Spin-off-Serie oder eine Nachfolgeserie dann gemacht.
Die Schauspielerin.
Happily Divorced, ja. Ja.
Happily Don't Watch It.
Ja, ja, das ist ganz schlimm.
Happily, ja. Turn Your TV Off. Ja, war nicht gut, muss man nicht gucken. Aber das ist ein Teil davon, sie ist selber Cancer Survivor, aber hat sich auch immer für HIV-Geschichten eingesetzt, war auf dem Live-Ball. Und,
ja, die Frau ist eine Drag Queen.
Voll.
Total.
Also allein die Haare und das Make-up und
absolut,
all das.
Absolut.
Und ich finde eben auch, du hast vorhin schon gesagt, dass ich den Butler Niles so toll finde. Für mich nicht der Butler Niles an sich, sondern der Schlagabtausch zwischen dem Butler und CeCe Babcock. Das war für mich.
Ja, das ist zum Schreien.
Das musst du auch im Original gucken. Es ist zwar gut übersetzt, aber im Original zündet das ganz anders, weil CeCe auch eine ganz andere Stimme hat.
Die Nanny auch.
Das, wie die beiden sich bekriegen, wie die sich behaken.
Das ist ein Traum.
Und die Lust daran, den beiden zuzuschauen, wie sie sich das Leben zur Hölle machen.
Ja.
Das ist, für mich hat das was sehr Drag Queen-like ist. Ich weiß nicht,
total.
Ja, es müssen ja schwule Schreiber
der,
gewesen
sein. Nein, es ist ja eigentlich auch der schwule nur. Charakter und CeCe ist der lesbische Butch-Charakter.
So. Absolut, absolut.
Aber ja,
wird sie schwanger und hält sich immer ein großes Kissen oder eine große Tasche vom
Bauch. Das ist auch so toll.
Es ist so trashig, aber witzig trashig. Die lachen sich selber kaputt.
Und dann machen sie auch Witze drüber.
Ja, genau.
Kennt ihr mal, es gibt so eine Folge, wo sie darüber redet, wie lächerlich das ist, dass in irgendeiner Produktion, von der sie gerade reden, dass die Schauspielerin schwanger ist. And she always holds things onto her body to pretend like she's not pregnant, während sie sich so ein Riesenkissen vor den Bauch hält und damit quer durch den Raum läuft, damit sie bloß nicht von der Seite
nur
zu sehen
so
ist.
Sachen, nur so
ja,
Sachen.
Ist saulustig.
Ist wirklich zum Schreien, ja.
Ist saulustig. Ja, ich habe mit der die Serie hat bei mir nie das ausgelöst, was es bei anderen Leuten ausgelöst hat. Also ich kann wohl verstehen, dass man den Humor lustig findet und blalala und so. Und ja, also der Drag-Aspekt ist bei mir total gegeben, weil sie halt, ne, sie hat jede Folge Perücken auf und Haarteile und also
ist immer
am
Thema.
Ende der die letzten Staffeln hat sie unsündhaft teure Klamotten an, die einfach wahnsinnig billig aussehen.
Das
hat
schon meistens.
Ja. Aber es ist halt, ne, es ist halt einfach schreiendes Plastik für Tausende von Dollar, die halt aussehen, als hätte man die in der Mall in Flushing.
Genau, das muss aber auch so sein.
Ja, it's all good. So, und ich liebe Fran Fine auch, weil sie sich einfach sehr verdient gemacht hat als demokratische Wahlhelferin und ne, mit den Clintons eng zusammengearbeitet hat und so.
Nicht Fran Fine, sondern Fran Drescher.
Fran Drescher, I'm sorry.
ja.
Und die blaue Elise, wir müssen über die blaue Elise sprechen.
Ja, lass uns über die blaue Elise
Silvia, sprechen. Die Mutter Silvia hat die Stimme von der,
nein.
Gleiche Synchronstimme
nein.
Im Deutschen?
Nein.
Doch.
Nein, das sind wir jetzt falsch.
Nein.
Nein.
Silvia, die Mutter?
Nein. Die Nachbarin von Alf und noch jemand anders, aber es war nicht die Silvia.
Doch. Die Mutter, Silvia, hat die gleiche Synchronstimme wie die blaue Elise und wie Frau Ockmanek von Alf.
Okay, da muss ich nochmal hintersteigen. Hatten wir nicht eine andere, wo wir gesagt haben, das ist die deutsche Stimme
no.
von der Elise?
Nein.
Das war Silvia?
Das war Silvia.
Okay, dann habe ich jetzt einen Filmriss. Okay, gut, okay. Also die blaue Elise müsst ihr selber rausgoogeln, wer das ist. Aber die blaue Elise ist einer unserer prägender Kindheitserlebnisse. Ja, im Fernsehen.
Sure. Ja, wer uns eine E-Mail schickt, in dem steht die richtige Antwort auf, wer ist die blaue Elise.
Oh, was gewinnt der?
Oder gewinnt bekommt die Information darüber, wann wir unseren Podcast mal live auf offener Bühne machen, früher als alle anderen.
Gute Idee.
Ohne zu googeln.
Ohne zu googeln.
Ohne zu googeln, aber dann müssen wir auch gleichzeitig den Aufruf sozusagen, ob ihr das überhaupt machen würdet, ihr, die in Berlin und Umgebung lebt, ob ihr überhaupt
oder
Lust
aus weiteren
habt,
Städten anreisen
ja, jetzt. Oder ob ihr um die Welt reist, um uns mal live zu sehen und zu hören. Das wäre natürlich mal eine Möglichkeit.
Genau, weil wir haben Angebote bekommen. Das ist jetzt ein common thing, dass Podcasts Angebote bekommen, auch mal bei Festivals aufzutreten oder so und dann eben Live-Podcasts zu machen. Wir denken, das ist irgendwie abstrakt, aber wenn das eine Sache ist, die euch interessieren könnte, let us know. Weil dann
und dann let us entertain you.
Ja, dann
wir würden uns auch was Hübsches anziehen.
Ja,
also sogar ich.
Wir? Ja.
Also Tatjana und ich, ja.
Ja, ich würde versuchen, nicht weiter
Paul
aufzufallen.
Paul kommt nackt.
Na, das möchte man
das
auch.
Das wäre schön.
Paul kommt in so einer Cargo-Short und so einem Shirt, mit so einem lila Shirt mit so einem Loch in der Mitte.
Ich habe ein Loch in meinem Shirt?
Ja, oder es ist ein Fleck. Ah, jetzt ist es runtergefallen. Glaub, das ist kein Loch.
Das war ein Loch.
Das war ein Insekt. Okay.
Das Loch ist runtergefallen.
Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, wenn es euch interessiert. Und ob es euch interessiert, könnt ihr uns ja mal schreiben oder irgendwie in den Kommentaren mitteilen.
Genau. Yes.
So.
Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und ich sage sie am Ende der Folge auch nochmal.
Ja, genau. Ich bin jetzt eigentlich auch durch, weil was soll ich das kaputt reden? Ich könnte jetzt, mir ist auch egal, ehrlich gesagt, Barbie, weißt du, das ist bei Roseanne höchstwahrscheinlich noch ein bisschen anders, aber die Fran, die Schauspielerin, die Person hinter der Rolle, die ist mir in diesem Fall auch relativ wurscht, weil ich finde,
aber die ist ja auch
das läuft so durch. Ja, aber auch wenn sie es wäre, würde ich es, glaube ich, lustig
finden. Weil die sind. So, ja. Aber dann, ich mache jetzt mal weiter.
Na gut,
weiter. Weil die Überleitung war
es. Ich dachte, ich mache jetzt weiter.
Aber die ist so organisch, guck mal.
Ja, gerade. Weil jetzt geht es ja genau zu diesem, wie weit beeinflusst uns die Wirklichkeit hinter der Sitcom.
Das gefällt dir jetzt nicht.
Dann reden wir jetzt erst über die schwierige politische Person und dann über die gute politische Person.
Und das ist ein super Happy End für die Folge.
Ganz toll.
Ganz toll, als ob wir es so geplant hätten.
Ganz toll. Ja, das, was Tatjana gerade sagt, ist natürlich total wahr. Meine zweite Sitcom ist Roseanne und da ist das anders. Also, ne, die...
Für dich anders.
Naja.
Vielleicht für viele andere.
Also für die Welt auch. Ich meine,
aber ja, ich weiß, ja.
Kommen wir gleich zu.
99%.
Roseanne ist 1988 bei ABC am 18.10. auf Sendung gegangen. Sie hat erstmal 9 Staffeln bekommen, über die 10. reden wir gleich noch. Es ging offiziell bis zum 20.05.97 und Roseanne war eigentlich war es ein Dealbreaker für das, was die amerikanische Sitcom-Szene war und was Fernsehszene war, was Divas waren, was Stars waren, all das hat Roseanne revolutioniert und war damit auch, also Paradigm-Shifting, Entschuldigung für das Englische, aber Paradigm-Shifting für das, was danach kam. Also Roseanne war die erste Sitcom, die quasi glorifiziert hat, das Mittel, also Schlecht dastehende mittelständische Arbeiterfamilien und teilweise auch noch nicht mal arbeiten, weil sie einfach keine Jobs bekommen. So.
Also das Elend im Mittelwesten sozusagen.
Dass die, genau. Und ne, also auch alle nicht hübsch, alle nicht besonders talentiert.
Nix mit Hollywood.
Dicklich, nicht wahnsinnig schön. So, die sitzen jetzt da und die müssen, die sind vom Leben derart in die Ecke geboxt worden. Die haben Kinder, die sie eigentlich gar nicht ernähren können. Die haben keine Kohle, um für das Haus zu zahlen. Die haben die Jobs nicht, die sind on Minimum Wage. Und trotzdem müssen sie irgendwie das Beste daraus machen. Das ist der Ansatzpunkt von Roseanne. Und das war das, was man halt damals im amerikanischen Fernsehen einfach noch nie gesehen hatte. Das gab es
nicht. Vor allen Dingen nicht als Comedy.
Nee, und es war halt glorifiziert irgendwie. Ne? Wir sind entweder dies oder wir sind das. Natürlich gab es Serien über arme Menschen. Aber diese Art von, wir identifizieren uns damit und das sind wir. Und das ist auch gut, so wie es ist. Und ihr werdet es jetzt einfach mal schlucken, war neu. So. Und Roseanne Barr ist der Star. Wir hatten auch schon über die Namensgebung gesprochen. Roseanne Barr ist der Star. Roseanne Connor heißt sie in der Serie. Die Familie heißt die Connors. Die leben in dem fiktiven Ort Lanford, Illinois. Es ist so ein, naja, so ein Kackort, wo keiner leben will, wo es auch industriell nichts gibt, großartig. Außer irgendwie so ein, ne, irgendein Kackwerk, wo man irgendwelche Motoren zusammenschrauben kann.
Ein Bar. Kackwerk.
Ja, ja. Du weißt,
ein Kackwerk und ein Kack-Restaurant.
So. Die ist verheiratet mit Dan Connor, gespielt von John Goodman. Sie hat eine Tochter, Darlene. Ihr werdet jetzt ganz viele Namen hören, die ihr heute kennt. Die waren, also Roseanne, die Show war ein Sprungbrett auch für ganz viele Leute, die später große Karrieren hatten. Die haben aber bei Roseanne angefangen. Also John Goodman kannte man schon, aber Sarah Gilbert zum Beispiel, die Tochter Darlene gespielt hat, eine sehr sarkastische, angepunkte Tochter, Sarah Gilbert. Becky, ihre andere Tochter, die Überfliegertochter zu Anfang, wurde gespielt von Lizzie Gorenson, dann später von Sarah Chalk, die wir auch kennen aus Scrubs und How I Met Your Mother. Darlene hatte einen Boyfriend, David, der wurde gespielt von Johnny Galecki, den wir mittlerweile natürlich kennen aus Big Bang Theory. Und Roseanne hat auch eine Schwester, mein Main Character, gespielt von Laurie Metcalf, die ich liebe. Und die ist auch in der Big Bang Theory wiederzufinden als die Mutter von Sheldon. Und dann gibt es natürlich eine lange Liste von Guest Stars, angefangen von Shirley Winters, Sandra Bernhardt, George Clooney, Sharon Stone, Joan Collins, Morgan Fairchild, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Bob Hope, Wayne Newton, Neil Patrick Harris, Tim Curry, Tammy Faye Baker, bla bla bla. Und das kommt erst in der letzten Staffel zum Tragen, ist aber auch wichtig zu erwähnen für queere Menschen. Roseanne war die Person, also Roseanne Barr, die Produzentin der Serie und Hauptcharakter, war die erste Amerikanerin quasi mit genug Geld, die kapiert hat, dass AbFab, also Absolutely Fabulous in England, so ein Wahnsinnserfolg war, und die hat die Rechte gekauft und hat die dann, um die auf dem amerikanischen Markt einzuführen, in die letzte Staffel von Roseanne auch eingeschrieben. Also Eddie und Patsy treten auf in der letzten Staffel von Roseanne. Das ist auch schrecklich und furchtbar und das hat auch zu nichts geführt.
Nee.
Aber hey, they tried. So. Und wie gesagt, es geht um diese Working-Class-Family, die im Mittleren Westen ohne irgendeine Illusion von Hoffnung versucht, sich durchzuschlagen. Und Roseanne ist die Matriarchin dieser Familie, die ist die Hauptperson. Und die ist gemein. So, die genießt es auch, gemein zu sein. Die ist wahnsinnig manipulativ. Die ist emotional übergriffig. Die kennt keine Grenzen. Sie ist wirklich tatsächlich oft absichtlich böse, um andere zu verletzen, einfach nur für einen Lacher oder aus Spaß. Und irgendwie identifizieren wir uns trotzdem mit ihr. Wir mögen sie, weil die irgendwie halt auch gescheitert ist wie wir. So. Also das war mein Ding immer. Ich habe Roseanne als Kind nicht geschaut, weil wir kein Kabelfernsehen hatten. Aber in den späteren Jahren, wenn ich es dann geguckt habe, ich habe mich mit ihr immer auch identifizieren können. Und weil sie irgendwie immer auf der Seite der Underdogs war. Also es wurden auch queer-friendly Stories erzählt. Sandra Bernhardt war da, die war, ne, war mit einer Frau zusammen und das war mit Morgan Fairchild und das war auch völlig normal. Und die haben halt auch nicht den Stereotypus bedient. Eine ist ein Truckerfahrer und die andere ist irgendwie die Hübsche, sondern die waren halt beide irgendwie hübsche Frauen, die andere ist Morgan Fairchild. Also mhm. Hi. Und man wusste halt auch von Roseanne, so, die ist, obwohl sie ein Superstar ist oder war an diesem Punkt, die war ein Superstar, die war eine der Frauen, über die am meisten geschrieben wurde in der Klatschpresse, trotzdem war die halt gescheitert. Die hatte doofe Männer, die auch irgendwie fett waren und so.
Tom Arnold.
Hi, genau. Und egal, wie sie sich hat operieren lassen, sie hat sich sehr viel operieren lassen, sie war halt trotzdem irgendwie die fette Uschi, die meine Warze im Gesicht hatte. Und man konnte sich, die war halt so the people's diva, man konnte sich mit ihr identifizieren, man mochte sie. Es gab wahnsinnig viele Skandale rund um die Roseanne-Show, weil Roseanne alle Schreiber ständig gefeuert hat. Es war, jede Woche hat sie jemand neuen gefeuert. Es war immer so, nein, du bist raus, gibst mir wieder Worte raus. Und das hat leider auch der Qualität der Show keinen, also es hat der Show nicht zugetragen. Ab der dritten Staffel ging es echt nach unten. Die fünfte und sechste Staffel waren dann, also eine Staffel war eine komplette Traumstaffel. Da wurde dann, weil Dan angeblich gestorben war, das fand man am Ende raus, haben sie dann irgendwie einen Multimillionengewinn an den Anfang der Staffel geschoben und dann ging halt so eine Tangente los, wo man halt dann irgendwie um die Welt gereist ist. Und
aber Dan ist ja gar nicht gestorben.
Genau.
Das war so doof.
Das war alles dämlich. Ja. Das war wirklich alles dämlich. Und Gott sei Dank führte das dann eben irgendwann dazu, dass man die Show eingestellt hat und irgendwie gesagt hat, okay, das ist alles zu complicated und auch zu teuer mittlerweile, weil Roseanne kostet wahnsinnig viel Geld und dass wir ständig diese Ausfallgagen zahlen müssen für ganz viele Schreiber, die wir gar nicht mehr beschäftigen. It's too much. Und dann haben sie sie aussortiert, die Sache wurde eingestellt, weil die Quoten auch einfach versagt haben. Und dann war sie so ein bisschen vom Erdboden verschwunden, hat dann Stand-Up-Comedy gemacht. Unsere Freundin Jackie Beat hat, die packe ich gerne in die Shownotes, eine Drag-Queen aus L.A., eine böse, ehemals dicke Drag-Queen aus L.A., hat dann lange die Jokes für Roseanne geschrieben und hat damit ein sehr schönes Haus sich auch gekauft in L.A. Und da gibt es auch es gibt so einen ganz tollen Clip, wo Jackie Beat ihr Make-up macht. Und also ja, die waren eng befreundet und sie hat eben die Jokes für sie geschrieben. Und das war toll, die Zeit war toll. Und Roseanne war halt immer, ne, die war damals Demokratin, die war aufmerksamkeitsgeil, das hat man auch gemerkt. Also da war was Pathologisches dabei, die Art und Weise, wie sie um Aufmerksamkeit.
Aber sie war noch nicht verrückt.
Gebuhlt hat, naja. Also sie hat dann halt angefangen, erst hat sie eine Geschichte über Missbrauch ausgegraben, dass sie missbraucht worden wäre von ihrem Vater und immer geschlagen worden wäre, was ja auch in der Serie so stattfindet. Und da war man noch sehr sympathisch ihr zugetan und dachte, ah, alles klar, okay. Die nächste Geschichte war dann halt, sie ist von Aliens entführt worden.
Die sie auch sexuell missbraucht haben.
Right. Und dann, also ne, es wurde halt dann immer abstrakter. Irgendwann hatte sie eine schizophrene Persönlichkeitsstörung und ich habe dies, ich habe das. Und man merkte irgendwann, okay, es geht jetzt auch um Schlagzeilen. Also wir wollen in der Öffentlichkeit stehen und es ist uns ein bisschen egal, wie wir das schaffen. Und vielleicht haben wir ein psychologisches Problem. Und dann war halt lange Ruhe um Roseanne. Dann hat sie mit ABC verhandelt und hat die Serie neu angeboten und hat den Zuschlag bekommen. Also es sollte dann Roseanne neu produziert werden. Eine 10. Staffel wurde angeleiert und da war sie dann schon bekennende Trump-Wählerin. So.
Oder zumindest bekennende Republikanerin.
Nein, nein, sie war bekennende Trump-Wählerin. Hat sich für Trump stark gemacht, hat für ihn Werbung gemacht und so. hat den Zuschlag zur Serie bekommen, hat auch den alten Cast zusammenrufen können, weil ich meine, das sind doch alles Schauspieler, die müssen auch von irgendwas leben. So, ne? Die haben sich jetzt nicht aus Solidarität mit Roseanne da wieder eingefunden, sondern eben auch, weil sie einfach, ne?
Ja, aber ganz einfach, weil sie mit den alten Gagen wieder angefangen, also weil sie mit den Gagen aus der 10. Staffel wieder angefangen haben.
So, all good. Sarah Gilbert war da schon bei The View, also die hätte das eventuell nicht gebraucht.
The Talk übrigens.
The Talk, I'm sorry. Und Johnny Galecki hat es eh nicht gebraucht, der war auch raus, aber
John Goodman hat gerade abgenommen und wollte das auch irgendwem zeigen.
Ja, ja, ja. Michael Fishman und so, also ne, der den Sohn gespielt hat, die haben sich alle sehr gefreut. Aber gut, Lisa Goranson auch. Aber gut. Und dann haben sie angefangen damit, mit der Prämisse, also Roseanne spielt sich selbst, die ist mittlerweile Trump-Wählerin, die ist opioidabhängig. Aber die hat halt auch die Charaktere mitbestimmt. Und sie war als Trump-Wählerin im Recht. So, das war auch in der ersten Folge von der 10. Staffel. Wenn du die anguckst, siehst du das. Also die ist nicht ironisch geschrieben. Die ist im Recht, ja, ja, dass sie das, die hat mit Recht Trump gewählt. Und Jackie ist eine ahnungslose Demokratin. Die hat Jill Stein gewählt. Die weiß nicht wirklich, warum sie hier ist, warum sie die gewählt hat. Das ist halt alles so snowflakey, heartfelty, I don't really know. Aber das ist falsch, was du sagst, weil das habe ich online gelesen und so. Bei BuzzFeed steht, Trump is bad, that's why I believe it. Das war sehr Roseannes Federführung auch da, ne? Wir lassen die Demokraten doof aussehen, ich habe hier recht. Und das hatte sensationelle Einschaltquoten, wir wollen nicht lügen, das hat sehr gut angefangen.
53 Millionen Menschen.
So, hi. Wir haben gerade gesagt, ne, beste Folge von Friends 52,4. So. Dann hat Roseanne aber den Fehler gemacht, dass sie, sie hat ja auch verschiedene Verschwörungstheorien weiter geteilt.
Pizzagate.
Pizzagate, QAnon und so, den ganzen Bullshit. Und hat dann eine schwarze Mitarbeiterin von Obama im Weißen Haus mit einem Tweet in Verbindung gebracht mit Planet of the Apes. Hi. Und daraufhin hat ABC gesagt, okay, wir stellen das hier und jetzt sofort ein.
Weil das so das Rassistischste ist, was man überhaupt tun,
ja,
kann.
Ja, schwarze Menschen mit Affen in Verbindung bringen, guten Abend. So. Und dann wurde das Ding eingestellt, also es lief von März bis Mai 2018, lief diese 10. Staffel und dann war vorbei. Und dann war halt kurz Ende und wir dachten alle, okay, das war's jetzt. Und dann hat aber ABC sich entschlossen, nee, wir haben diesen Cast hier und der Cast ist talentiert und wir haben auch Schreiber hier, die Bock drauf haben. Und wir brauchen Roseanne eigentlich, um ehrlich zu sein, brauchen wir es nicht, um diese progressive Familiengeschichte weiterzuerzählen. Und daraus sind dann die Conners entstanden. Das ist eine Serie, die läuft nach wie vor. Die ist sehr, sehr progressiv, vielen Leuten zu progressiv.
Aber nach wie vor sehr erfolgreich.
Es gibt eben, es gibt ein nicht-binäres Kind, es gibt ganz viele, also ich habe das Gefühl, man hat einfach transponiert das, was die Conners damals waren, in die heutige Zeit. Wie geht das denen heute? Roseanne ist tot, an einer Überdosis Opioiden gestorben. Und die Familie versucht jetzt einfach damit klarzukommen, mit womit sie umgehen müssen. So in der heutigen Zeit. Und das finde ich progressiv. Unsere Freundin Alexandra Billings spielt da auch mit, die wir sehr schätzen. Und ich habe 2, 3 Folgen geschaut. Ich war kein Fan. Aber da war Alexandra auch noch nicht dabei. Vielleicht mussten die sich noch finden. Vielleicht gucke ich es noch an. I don't know.
Also
man kann es jetzt nicht mehr bei Amazon finden. Leider, Amazon hatte das eine ganze Zeit lang. Jetzt gibt es es nicht mehr. Vielleicht muss man da jetzt ein bisschen suchen.
Man kann es bei Amazon nach wie vor kaufen. Alexandra Billings kriegt ab der nächsten, kann man nicht?
Nee.
Also ihr wisst, wo ihr das herkriegt, wenn ihr das gucken wollt.
Genau.
Alexandra Billings spielt ab der nächsten Staffel auch einen, kriegt einen Main-Character-Arc. Also ist dann in jeder Folge mit dabei. Was Frau Billings, die eine der hardest working ladies im American Showbusiness ist, auch von auch von Herzen gegönnt ist, wer sich einen wer seinen Tag verschönern will, und zwar jeden Tag, abonniert bitte das Instagram-Account von Alexandra Billings. Die ist wirklich geerdet und positiv und verbreitet gute Vibes und macht einem das Leben schöner.
Ich habe kein Insta.
Damit wären wir bei jemandem, von dem ich nicht weiß, ob alle Leute finden, dass sie gute Vibes verbreitet und einem das Leben schöner macht. Aber Madame hat auch eine lange Karriere. Ich rede über die vielleicht politisch wichtigste Sitcom der 90er Jahre, weil sie was ausgelöst hat.
Nicht ich.
Dass die gesamte queere Geschichte verändert hat. Diese Show hieß Ellen und die Hauptrolle in dieser Show, die 1994 angelaufen ist und von der es 109 Folgen gibt, spielte eine Frau, die heute jeder auf dem Planeten kennt. Damals war das noch nicht so. Ellen DeGeneres war ein sehr gut beleumundeter Stand-up-Comedian, hatte in den 80ern hart gearbeitet und war auch schon in ein paar wichtigen amerikanischen Talkshows gewesen, die immer Comedians als Gäste hatten und war bei Johnny Carson gewesen und so und kriegte 1994 ihre eigene Show. Die hieß erst These Friends of Mine, Those Friends of Mine. Das wurde nach der ersten Staffel geändert, damit die Serie nicht mit Friends verwechselt wurde. Ab da hieß sie dann Ellen. Die Handlung von Ellen ist sehr einfach. Ellen spielt eine Buchhändlerin in L.A., die heißt Ellen Morgan. Die hat einen Freundeskreis und eine Familie, die sie, mit denen sie die ganze Zeit abhängt. Und dabei kommen relativ gute Witze über das Leben in L.A. von Mit-30ern raus, weil um diese Altersgruppe geht es. Und das Entscheidende an dieser Serie passierte allerdings in Staffel 4. Da passierte nämlich etwas, was in der amerikanischen Fernsehgeschichte so noch nie vorgekommen war. Nämlich nachdem Ellen Morgan, also die Rolle, in 3,5 Staffeln nie einen Freund hatte oder auch nie eine andere romantische Beziehung, befanden die Fernsehbosse bei NBC, dass es jetzt Zeit wäre, dass sie genau das kriegte, weil sonst wäre das irgendwie unglaubwürdig und niemand wäre so lange zölibatär unterwegs und die Frau müsste auch mal ein Sexualleben haben. Ellen DeGeneres war da schon relativ lange in ihrem privaten Umfeld offen lesbisch. Die war als Schauspielerin in ihrem privaten Umfeld nie im Schrank. Und wir befanden uns in einer Zeit, das darf man nicht vergessen, in dem es aus heutiger Sicht betrachtet, damals fühlte das sich das nicht so an, ich weiß noch genau, wie das war, aber aus historischer Sicht betrachtet, regnete es lesbische Coming-outs. Also wir haben in weniger als 4 Jahren die Coming-outs von Melissa Etheridge, Ellen DeGeneres, Rosie O'Donnell und K.D. Lang. Also alles Namen, die man heute noch mehr oder weniger kennt. Aber jedenfalls, diese 4 Frauen haben sich bei ihren Coming-outs auch alle gegenseitig unterstützt. Das von Ellen fand nicht nur in der Show statt, also nicht nur Ellen Morgan outete sich in der Show, sondern Ellen DeGeneres tat das im realen Leben parallel auch. Und weil es damals noch kein Facebook gab oder kein Instagram oder keine anderen sozialen Medien und niemand auf Twitter irgendwelche Geheimnisse ausplaudern konnte oder irgendwelches Gift spritzen konnte, tat Ellen das auf eine Art und Weise, die seitdem auch immer mal wieder ein bisschen kopiert wird. Das hat nur heute überhaupt nicht mehr die Medienwirksamkeit, die das damals hatte. Nämlich Ellen war auf dem Cover des Time Magazines, des meistgelesenen Nachrichtenmagazins der Welt, mit der Schlagzeile "Yep, I'm gay". Und das war, geplant war das eigentlich als großer Medienblitz, nämlich sie wurde irgendwie in ein paar Wochen erst auf dem Time-Cover sein, dann wurde sie bei Oprah in der Talkshow sein und eine Sonderfolge darüber reden, wie es ist, als Lesbe in Hollywood zu arbeiten und eine erfolgreiche Fernsehshow zu haben. Dann würde sie in der Serie eine Freundin bekommen und das alles würde innerhalb von 2 Monaten passieren und danach würde die Show einfach weitergehen und Ellen wäre lesbisch und das war's.
War nicht Melissa Etheridge's Outing auch einfach nur, dass ihr Albumtitel Yes I Am war?
Nein, sie machte dieses Outing und das Album hieß dann 2 Monate später Yes I Am. Das, womit niemand gerechnet hatte bei Melissa Etheridge, war, dass dieses Album ein Millionenseller war, genau wie, also mein Lieblings-Coming-Out von all denen ist K.D. Lang, ganz einfach, weil es das stylischste Coming Out war, also Coming, Katie Langs Coming Out.
But did we really need one?
Bei Katie weiß ich nicht, ob man das brauchte. Es Leute gab, die liebe Ratsche für heterosexuell gehalten haben.
Oder bei George.
Das von Katie Lang, das ist einfach, auch das kann Barbie in die Shownotes stellen. Es gibt ein Vanity Fair Cover von, ich glaube, 1993, auf dem Katie Lang als Elvis kostümiert ist und von Cindy Crawford in einem sehr knappen Bikini rasiert wird.
Ja, das kenne ich.
Und es ist ein sensationelles Bild.
Ist das La Chapelle?
Das ist Annie Leibovitz und es ist eines der sensationellsten Zeitschriftencover, die ich je gesehen habe.
Das ist ein ganz tolles Foto.
Und es ist ein großartiges Foto. Anyway, back to Ellen. Also das, was geplant war, war das. Und das, was dann passierte, das war, dass in dieser Folge spielten Laura Dern mit, die spielte die Frau, in die Ellen sich verliebte. Emma Thompson spielte eine Butch-Lesbe, die die ganze Zeit darum bat, dass Ellen noch jetzt mal voranmachen könnte und das wäre doch jetzt alles nicht so schwierig. Und Oprah spielte ihre Therapeutin. Alle diese Frauen brauchten für ein halbes Jahr Personenschutz, weil sie viele sehr explizite und sehr grafische Morddrohungen bekamen. Ellen hatte auch die nächsten 2 Jahre Personenschutz in ihrem Privatleben, weil das alles sehr ernst zu nehmen war und war sich eine Welle aus Frauenfeindlichkeit und Homophobie über Ellen ergoss. Leider hatte NBC nicht die Cojones, dann zu ihrer Darstellerin zu stehen und das, was passierte, war, dass auch das Publikum das nicht gutierte. Zwar war die Coming-Out-Episode eine der meistgesehenen Fernsehfolgen des Jahres, 34 Millionen Zuschauer, das ist auch wäre heute, dafür würden sie dir mehrere rote Teppiche übereinander ausrollen und dir alle Geldkoffer dieser Welt vor die Tür stellen. Damals waren das noch relativ bemerkenswerte, aber keine absoluten Traumzahlen. Und jedenfalls, nachdem Ellen rausgekommen war, wurde die Serie 20 Folgen später in der Mitte der 5. Staffel eingestellt. Und das heißt, Ellen war jetzt nicht nur out und die berühmteste lesbische Frau Amerikas, sondern sie hatte auch auf einmal keine Karriere mehr. Weil das, was
eine Versagerin öffentlich. Das war ja das Schlimme.
Eine öffentliche berufliche Versagerin. Also sie
du
wurde
bist jetzt geschasst worden, weil du queer bist.
Sie wurde, naja, so. Und es gab auch innerhalb der queeren Community nicht nur positive Stimmen, sondern dieses Scheitern wurde ihr übel genommen. Weil es nicht das war, was gerade gebraucht worden war. Also Leute hätten halt gerne gesehen, dass jemand, der sich outen kann und danach weiterhin massiven Erfolg hatte, Leute wollten dieses Scheitern eigentlich nicht haben. Und sie ist dann ein Jahr oder zwei in der Versenkung verschwunden, hat danach eine längere Stand-Up-Tour gemacht, die sehr erfolgreich war und hat dann versucht, nochmal eine Comedy-Show auf die Beine zu stellen, also eine Sitcom, die hieß die Ellen-Show, davon gab es genau eine Staffel, dann wurde auch das wieder eingestellt. Und dann tat sie etwas, nämlich sich einfach sehr genau anzugucken, wo sie gerade war in ihrer beruflichen Karriere. Sie war die berühmteste lesbische Frau Amerikas und niemand nahm sie als Schauspielerin noch ernst, ganz einfach, weil ihr Privatleben ihre schauspielerischen Möglichkeiten so überschattete, dass sie niemand mehr besetzen wollte. Oder sie auch keine Projekte mehr fiktiver Art auf die Beine stellen konnte, die das möglich gemacht hätten. Was sie also gemacht hat, war, dass sie sich für am Anfang relativ wenig Geld bei ABC einen Talkshow-Deal besorgt hat. Das war am Anfang auch jetzt kein Amerika-weiter Plan, sondern das war halt so ein Nebenprojekt, das fing im Sommer an und das wollten sie mal ausprobieren. Überraschenderweise fiel den Amerikanern in dieser Talkshow auf, wie sehr sie diese Frau lieben. Und jetzt ist es so, dass die Ellen DeGeneres Show, die nach Oprah erfolgreichste Talkshow der amerikanischen, also Daily Talkshow der amerikanischen Fernsehgeschichte ist. Und Ellen DeGeneres ist nicht nur die berühmteste Lesbe Amerikas, sondern inzwischen auch die berühmteste lesbische Frau der Welt. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Und
ich glaube auch die reichste Lesbe.
Und natürlich ist sie, weil sie diese Talkshow auch von Anfang an selber produziert hatte, auch die reichste Frau der Welt geworden. Ellen, ich habe es nur fürs letzte Jahr nachgesehen.
Nicht die reichste Frau der Welt, aber die reichste Lesbe.
Die reichste Lesbe.
Wobei wir von Queen Elizabeth immer noch nicht wissen.
Nein, aber sie ist Ellen war die letzten 10 Jahre immer in den Top 10 der bestverdienenden Menschen im amerikanischen Fernsehgeschäft. Ellens Jahreseinkommen im letzten Jahr betrug 86 Millionen Dollar. Das sei ihr gegönnt. Also wir reden über das letzte Jahr, das heißt, die Frau hat wirklich viel, viel Asche. Sie ist noch nicht so reich wie Oprah, die ist inzwischen zweifache Milliardärin.
Aber
ist ja auch egal, wie viel Geld die hat.
Naja, Geld ist Macht und deswegen ist es nicht egal, finde ich.
Ja, vor allem, weil Ellen halt auch nicht keine unstreitbare Person ist. Ne?
Genau.
Ich habe auch kein Geld und bin mächtig.
Are you?
Also, natürlich, hallo.
Ich bin du auch
entscheidest,
ich bin, wer entscheide
die,
ich.
Die Windeln nach Hause
ich bin liefert. Absolut. Ich bin auch mächtig, eher so im Essenssinne, aber egal.
Trächtig, meinst du?
Go away. Jedenfalls, der Knackpunkt an Ellen ist, dass ich glaube, wir sind da vielleicht nicht alle einig hier im Raum, das, was Ellen geleistet hat mit dem, was sie in den 90er Jahren auf die Beine gestellt hat mit ihrem Coming Out, das ist ein Wendepunkt in der Geschichte der aller queeren Menschen auf diesem Planeten. Und das ist, kann man ihr gar nicht hoch genug anrechnen. Und das, was mit Ellen im letzten Jahr passiert ist, nämlich, dass sie, ich glaube, wenn Ellen ein Mann wäre, dann wäre nichts von dem, was im letzten Jahr passiert ist, nämlich, dass sie für die Arbeitsbedingungen oder dafür, dass sie nicht freundlich genug zu einer YouTuberin war, gecancelt worden ist. Ich glaube, wenn die ein Mann wäre, dann wäre all das überhaupt kein Problem.
Das ist mir echt zu einfach. Also,
ich dachte mir, dass dir das zu einfach
ist. Nee, aber das sehe ich auch nicht mehr so. Ich finde, durchaus Männer haben durchaus mittlerweile auch, müssen damit leben, zu Recht, dass
total
die Dinge, die sie tun, auch auf eine Goldwaage gelegt werden. Aber das heißt nicht, dass es für Frauen einfacher ist. Ellen in dem Fall wird, glaube ich, bei vielen auch als Mann gelesen, aber das lassen wir mal außen vor.
Das finde ich jetzt sehr merkwürdig.
Nee, was ihr Verhalten angeht. Und ne, sie ist, she's a rich white bitch, so, die keine Weibchen-Schemata erkennen lässt. Also ich glaube, für viele Leute wird die einfach gelesen als ein reicher, weißer Mann. But anyway, das, wie sie Leute behandelt hat, wäre, auch wenn das Jimmy Fallon wäre, wäre das nicht gut durchgegangen. So, dass Staff einfach sich darüber beschwert, dass es consistent Harassment gibt und dass Leute sich darüber beschweren müssen. Das, was Nikki passiert ist, Nikki Tutorials ist die YouTuberin, auf die du anspielst, das finde ich auch, ne, verschwindend unwichtig. Also, ne, dafür muss man keinen canceln, dass ein Mensch, der eingeladen ist in der Show, sich nicht gut behandelt fühlt als Gast. Also, ne, dass sie sagt, ich musste auf die Toilette gehen, während die und die auf die andere Toilette gehen durften. Das hat also mit Ellen ja nichts zu tun, das sind ja Produktionsgeschichten.
Ich finde das einfach extrem schwierig, wenn, also das ist ja eine dieser, wir brauchen jetzt nicht über Cancel Culture reden, aber das, was Ellen konkret passiert ist, da ist, dass ein Schmierenjournalist auf Twitter geschrieben hat, ich lade alle dazu ein, mir eure schlimmsten Geschichten über Ellen zu erzählen, ob sie wahr sind oder ob ich das dann nicht nachprüfen kann, interessiert mich nicht.
Hat er das wirklich so geschrieben?
Wir waren ja alle nicht dabei.
So, jedenfalls, was dann passierte, ist, dass ich einen Schwall an vielleicht wahren, vielleicht erfundenen Geschichten über diese Frau reinbrach und dass jeder, der auf Twitter unterwegs bin, ich bin es genau aus diesem Grund, weil ich Twitter für die Hölle auf Erden halte, nicht, berufen fühlte, über diese Frau zu urteilen, zu sagen, dass wie sie alt sie ist, sich über ihr Vermögen lustig zu machen, sich über ihre Leistungen lustig zu machen, sich über alles Mögliche in ihrem lustig zu machen. Jedenfalls wurde über diese Frau ein Jahr lang geurteilt und jeder, der sie nicht kannte, fühlte sich im besonderen Beruf dazu berufen.
Ich finde es aber schon auch spannend, dass du sagst, also am Anfang hast du gesagt, wäre sie ein Mann, würden wir all das, wofür sie jetzt kritisiert wird, würden wir das alles irgendwie okay finden. Gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn das, was jetzt passiert ist, also dass all diese Leute aufgerufen dazu, sich zu äußern, wenn sie sich äußern, wäre das ein Mann gewesen, über den all diese Äußerungen gemacht werden, würdest du jetzt hier auch nicht sitzen und sagen, ja, die stelle ich jetzt alle mal kategorisch in Frage.
Nein, ich stelle die auch nicht kategorisch in Frage. Ich habe ja gesagt, einige von diesen Geschichten sind bestimmt wahr. Und sicherlich waren die Arbeitsbedingungen da nicht so brillant, wie sie das hätten sein können. Das Problem, was Ellen hatte, hat sie dann sehr konkret benannt. Nämlich, dass sie ihre gesamte Karriere über in dieser Talkshow immer Mrs. Nice war. Und dann stellte sich auf einmal raus, dass sie nicht Mrs. Nice war.
Ich glaube, das ist Bullshit.
Ich glaube, dass niemanden, der mal im Fernsehen gearbeitet hat, überraschen wird, dass die Leute, die vor der Kamera die nettesten sind, hinter der Kamera das vielleicht nicht.
Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal ein paar Namen aus dem deutschen Fernsehen sagen
soll.
Die super
Arschlöcher
schneiden. Ja, werde ich nicht tun. Aber es gibt natürlich viele, die ein super Image haben und beliebt sind und in Wirklichkeit die schlimmsten Arschbacken sind. Und nun ist das bei Ellen höchstwahrscheinlich gerade mal rausgekommen und gut. Also ich meine, was soll's?
Ja.
Also, ich finde es halt gar auch, kein großes Ding,
finde ich. Eben, ich finde halt auch dieses, also diese Vorschusslorbeeren, weil sie eine queere Persönlichkeit ist, ihr quasi erstmal zu glauben, dass es wahrscheinlich anders ist und dass nein, die anderen blöde sind. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sind. Das kommt aber ein bisschen so rüber.
Das kann doch einfach eine Bitch sein im Privaten, ja.
Und
fertig.
Und also, ich meine, so mein Gott, wie viel von diesen Leuten kenne ich und wie viel von diesen Leuten sind wir schon begegnet, die klar vor der Kamera, hey, I'm so funny, I'm so cute and I ask really good questions and I dance a little bit for my audience. Und backstage sind die einfach echt die lebende Hölle. Und ja, ist so. Und
ja, nun ist diese Talkshow auch vorbei, mein Gurt. Also die wird nicht leiden, die hat eine tolle Frau, die hat ein schönes Haus. Naja,
also
öffentlich
leidet sie sehr. Also sie ja, guckt sehr gerne weint in die Kamera und ist so. Ja,
aber das ist jetzt ja auch schon der zweite große Einschnitt in ihrer Karriere. Jetzt ist sie aber auch schon wie alt? 65? Ich meine,
die ist 65 und die kann sich leisten. Also Portia de Rossi, ihre Frau, spricht ja absolut immer wieder davon, dass Ellen
im Buch
ein Problem damit hat, dass sie Häuser kauft und voll einrichtet und dann einfach wieder abstößt, weil sie sich wieder langweilt und dann kauft sie ein neues 15 Millionen Dollar Anwesen in Miami und richtet es für 5 Millionen Dollar ein und schmeißt es dann wieder weg.
Apropos Bitch, ich habe eine ganz tolle neue Barbara Streisand-Geschichte.
Das heißt, dass es ihr finanziell nicht so schlecht geht, dass wir uns um sie sorgen
Nein, müssen. Nein, finanziell mache ich mir auch gar keine Sorgen um sie, sondern alles, was ich damit sagen wollte, ist, dass die Frau sich verdient gemacht hat um unsere Community.
Ja, aber das ist ja davon. Aber das hatten wir auch schon in der Queer Elders-Folge. Ja. Es geht gar nicht darum, ob die eine lupenreine Weste haben oder nicht. Mir geht es nicht um Cancel Culture. Mir geht es darum, dass man, ich finde, wenn Ellen Kacke gebaut hat, dann können wir auch mal den Leuten zuhören, die sagen, ja, die Alte hat Kacke gebaut, auch wenn das eine queere Frau ist. Ja. Und man muss es nicht kategorisch in Zweifel stellen, wenn Leute sich da äußern. Man kann natürlich,
ich stelle nicht diese Äußerung
in dubio pro reo und so.
Nee, warte mal kurz. Ich stelle nicht diese Äußerungen per se in Frage und ich stelle nicht diese Geschichten in Frage, sondern ich stelle eine Kultur in Frage, die einen Online-Pranger aufstellt und sagt, spuckt jetzt. Sure.
Das ist generell völlig unabhängig von queer oder hetero Scheiße. Das sind wir uns auch einig.
Sind wir uns einig. Und ich habe gerne auch Fakten. Ich habe gerne auch, ne, traditionell, wir können mal irgendwie gucken, was ist denn davon beweisbar, was hier aufgestellt wird. Und nur weil irgendjemand schreit, heißt das nicht, dass alle recht haben. Aber erfahrungswert ist halt auch, wenn, ne, 80% der Leute schreien und nur 20% der Leute sagen, ach nee, das war eigentlich ganz nett, dann ist da wahrscheinlich was dran. So, das heißt nicht, dass jetzt die ganze Existenz ausgelöscht gehört und dass ich nie wieder arbeiten darf. Nein. Aber ja, eine Frau, die eben Häuser um die Ecke schmeißen kann, wenn sie sich mit der Einrichtung nicht mehr zufrieden ist, da muss
sie
jetzt auch nicht hinterherweinen.
Nein, wir müssen jetzt um die Karriere oder um das Vermögen keine Sorgen machen. So. Die Frau hat genug Geld für den Rest ihres Lebens und die nächsten drei.
Vielleicht ist es dramatisch daran, das Gefälle zwischen der öffentlichen Wahrnehmung der Figur und der Wirklichkeit. Das ist bei Rosenia anders gewesen. Die war ja immer schon eine böse Bitch. Und dann stellte sich raus, es ist eine völlig verrückte, böse, noch verrücktere Bitch. Da war das Gefälle nicht so groß. Bei Ellen ist das Gefälle viel größer und daher ist der Schock größer.
Weil die, wie Paul ja auch gesagt
und daher
hat,
ist auch Pauls Enttäuschung Mrs. Nice größer. Guy ist doch ganz logisch.
War sie halt.
Ja. Also das ist so. Ne? Wenn die Netten plötzlich fallen, dann tut es einem viel mehr leid, als wenn die sowieso eher als unsympathisch galten, fallen. Also
ich habe das Gespräch heute bei der Arbeit gehabt, weil da lief plötzlich Michael Jackson. Und ich genieße das ja, ne? Ich arbeite ja viel bei Zalando und da sind ja, ich arbeite mit viel Cishet-Leuten zusammen. Und da merkt man halt auch bei den Jüngeren und auch bei den nicht mehr ganz so Jungen, dass da ein Umdenken stattfindet. Also die fangen auch an, die kennen natürlich mittlerweile auch mich, die wissen, was ich so in meinem, was sie nachts tut und so. Aber da kommen dann auch mal so Fragen auf. Das sind Leute, die hören auch lustigerweise meine Podcasts, ab und an, nicht alle, aber. Und da kommen dann mal so Fragen. Heute lief halt Michael Jackson und dann drehte sich der Cishet-Fotograf, drehte sich zu mir um und sagt so, was sagen wir eigentlich dazu?
Das
Künstler über Werk,
aus.
Ja oder nein? Und dann war ich so, ganz ehrlich, früher war ich so ganz klar, muss man sofort trennen und so, ne? Der hat sich was zu Schulden kommen lassen, das wird nicht mehr gehört, bla bla bla. Dann fällt mir aber auch ein, auch weil wir die Queer Elders Folge hatten und weil mir dieses Ding auch zum ersten Mal so ganz klar geworden ist, es gibt so viele Leute, die so viel für uns getan haben, wo ich es nicht trennen kann. Ich kann es nicht trennen. Ich kann nicht sagen, Quentin Crisp ist für mich eine Persona non grata, weil sie das und das total über HIV gesagt hat. Weil der einfach so wichtig ist. Vielleicht gibt es einen Zeitfaktor, vielleicht gibt es eine Wunde, die zu frisch ist.
Also es gibt, ne?
Also ich würde jetzt Michael Jackson zum Beispiel heute nicht, wenn ich noch DJ wäre, ich würde es nicht mehr spielen. Ich packe es auch in keine meiner Playlists. aber ich schalte es auch nicht weg. So, und es ist nach wie vor gute Musik.
Absolut.
So, da sind wir uns nicht, da sind wir uns nicht einig, weil ich finde,
ich lache auch noch über Dame Edna.
Ich finde ja, Michael Jackson hat nach Off the Wall nur noch überproduzierten Scheiß gemacht, aber mit dieser Meinung bin ich allein auf diesem Planeten. Ich weiß. Ja.
Aber wir haben dann auch über Marilyn Manson gesprochen, weil wir alle wissen, Marilyn Manson, ich bin ein riesengroßer Marilyn Manson-Fan und das nicht mehr zu spielen, ist für mich schwierig oder mich da auch nicht mehr standmäßig zu äußern, ist für mich schwierig. Ich realisiere aber auch, es gibt ein Inside Me und es gibt ein Outside Me. Also es gibt durchaus was, was ich mir erlaube, in meinen vier Wänden zu hören, zu sagen und zu genießen, worüber ich lache, was ich genieße. Und das ist wahrscheinlich terribly unwoke, aber es gibt ein Inside Me und es gibt ein Outside Me. Es gibt Dinge, die perpetuiere ich im Außen nicht. Ich werde außen nicht mehr Marilyn Manson und Michael Jackson auf der Playlist packen.
Das mache ich anders. Ich bin immer eins zu allen. Ich würde nie in meinem Leben irgendwie zu Hause was heimlich machen und draußen nicht dazu
spielen. Es geht nicht heimlich.
Es geht nicht um heimlich.
Es geht darum, ich verletze niemanden, wenn ich das zu Hause für mich tue und ich kann mich an der Musik erfreuen. Aber ich werde nicht draußen was perpetuieren, als das ist völlig okay und das ist völlig normal. Ja. Wir alle können das tun. Und das mache ich ja damit, wenn ich es draußen tue und kommentiert.
Und meine Perspektive ist noch ein bisschen analytischer. Ich gucke mir halt das an, was mit Natalie Wynn oder Lindsay Ellis im letzten Jahr passiert ist und finde das einfach nur noch hochgradig absurd. Natalie Wynn ist Counterpoints, die wirst du auch kennen, nehme ich an.
Ja, kennen sie auch nicht.
Das sind zwei sehr bekannte YouTuberinnen, zwei hochintelligente, also Natalie Wynn ist auch eine Transfrau und meiner Meinung nach die intelligenteste YouTuberin, die gerade so zu haben ist. Lindsay Ellis und sie sind auch befreundet und die machen beide hochintelligente Popkultur-Kritik auf YouTube. Ich kann das nur empfehlen. Und die sind beide im letzten Jahr, also Natalie hat in einer Folge den Fehler gemacht, dass sie über John Waters gesprochen hat und John Waters konnte nicht. Also hat sie John Waters von Buck Angel zwei Sätze nachsynchronisieren lassen. Daraufhin ist die Frau gecancelt worden, weil sie ja transphob ist, weil sie ja mit Buck Angel zusammenarbeitet.
Wow. Buck Angel ist ein Transmann, by the way.
Und das gab innerhalb der Trans-Community sehr, sehr große Verwerfungen. Und Lindsay Ellis hat einen falschen Tweet eingesetzt und war dann monatelang gecancelt. Es ging um einen Vergleich zwischen zwei Martial Arts Filmen, in denen asiatische Charaktere vorkommen. Und daraufhin war sie dann schuld an der furchtbaren und zunehmenden Gewalt gegen die asiatische Community in den USA.
Kennt ihr Ruben Kay?
Nein.
Ist ein Drag-Artist, ein Boylesque-Artist, ganz toll, Australier, glaube ich, ganz toll, wahnsinnig politisch, wahnsinnig klug, wahnsinnig links, wahnsinnig.
Das sind diese beiden Frauen auch.
Und toll, 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 toll. Und der macht dann so atemlose Monologe, wo er so wirklich innerhalb von 5 Minuten 300.000 Wörter sagt, die alle on point sind und gut sind und toll sind. Und der hatte jetzt gerade ein Video von ihm viral, wo er sich, es ging um environmental issues und so und dass wir jetzt irgendwie global warming und bla bla bla, dass jetzt bestimmte Dinge nicht mehr reversibel sind. Und er sagte halt dann so einem atemlosen 3-Minuten-Ding und hat dann gesagt, and bla bla bla, and the Chinese don't want to change this and that. Und es war in seinem Kopf war ganz klar, er redet von Chinese Government, er redet nicht von Chinesen an sich. So, er redet nicht von der Nationalität und Ethnie des Chinesen, sondern er redet von the Chinese Government als Entity und als Machteinheit. Mhm. Und es war auch ganz klar. Und dann ging das aber viral und jetzt ist Ruben Kay quasi gecancelt, weil er ja Anti-Asian Hate propagieren würde. Und also jeder Mensch, der nachdenken kann, weiß ja sofort, was gemeint ist und
also
gegen wen er spricht.
Diese Kultur,
und dann wird er gecancelt
wegen sowas
dafür, dass er eigentlich das Richtige versucht zu tun. Ja. Er hat nur ein Wort vergessen ranzufügen und er hat es sofort auch hinterhergeschoben. Er hat sofort im nächsten Video hat er gleich gesagt, Leute, es war of course, it was Chinese government, my bad und so, ich habe nicht, bla.
Das aber ist ja trotzdem, wie mit Laschet, der da lacht im Hintergrund, weißt du, und plötzlich ist er plötzlich der Letzte.
Also lass uns bitte nicht von Laschet
anfangen. Nein, aber das sind alles so Beispiele, wie die Öffentlichkeit heute jemanden zerstören kann aufgrund von einer bestimmten angeblichen richtigen oder falschen Meinung.
Also Politikern, denen das Feingefühl fehlt, an einer tragic Zeit nicht zu lachen, während andere Leute sprechen.
Nee, wenn der dahinter stand und nicht gehört hat, was der vorne gesagt hat und sein Druck daraus
dir bestand, muss doch trotzdem klar sein, dass du
Druck loszuwerden,
nicht lachen kannst.
Nö, ich hätte da vielleicht auch gelacht. Ich finde das nicht unmenschlich, da zu lachen, weil er nicht über irgendwas gelacht hat, was gesagt wurde, sondern weil der da irgendwie, das ist eine rheinische Frohnatur, der hat da irgendeinen Witz erzählt. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte einfach nur jetzt sagen, dass die, guck, und so kompromisslos, wie ihr jetzt seid, sind die ja auch, die diese anderen Leute
sind. Wir haben gesagt, dass es pietätlos ist.
Und diese ganze Kultur, so jemanden hopp oder top, friss oder stirb, das finde ich ganz furchtbar. Und am Ende des Tages steht doch dahinter die eigene Haltung. Also mir kann es doch nicht scheißegaler sein, was Leute über mich denken, ob die mich canceln oder nicht, wenn ich eine bestimmte Haltung habe und dazu stehe und davon überzeugt bin, dass es die richtige Haltung ist.
Aber dann lass uns jetzt bei Laschet bleiben und lass uns bei dem bleiben, was er an Haltung bisher bewiesen hat, was Klimakonsequenzen angeht, was seinen eigenen Wahlkampf angeht.
Ja, furchtbar. Eben.
Und wenn dann dieser Mensch, der sich verdient gemacht hat, dadurch, dass er nichts tut, was diese Klimageschichten angeht, und dann auch immer wieder davon ablenkt, aktiv davon ablenkt, dass wenn man, du hast das Thema angebracht,
let's talk about it.
So, wenn Laschet sich an die Klimakatastrophe, an den Ort der Klimakatastrophe, wo die Flut passiert ist, wo Hunderte von Menschen gestorben sind und ihre Existenz verloren haben, wenn er sich da hinstellt und Lügen erzählt darüber, was die CDU angeblich gemacht hat in Nordrhein-Westfalen, was sie alles nicht gemacht hat, also Klimabilanz in Nordrhein-Westfalen, bla bla bla, alles gelogen, furchtbar. Und sich dann da hinstellt und im Hintergrund lacht, dann siehst du immer noch, ach, das ist eine rheinische Frohnatur und der will doch einfach nur ein bisschen sich den Druck ablassen. Ich sehe da einen Menschen, der einfach konsequent lügt und den das alles überhaupt nicht interessiert.
Nee, das sehe ich gar nicht. Ich sehe einen völlig unfähigen Politiker, der da rumlügt, das sehe ich auch alles, aber ich sehe dann einen, der nach hinten tritt, der sich nicht mehr bewusst ist, dass er da im Bild ist und der irgendwie um seinen Druck, weil der natürlich dieses ganze Elend da gesehen hat und die Toten in der Behalle und was alles, dass der da irgendeinen blöden Witz macht, um seinen Druck loszuwerden, ist dumm, aber es
Schatz,
ist menschlich.
Schatz, der kandidiert nicht für das eine Dragshow.
Ja, ist doch egal.
Der kandidiert nicht als Klassensprecher, der kandidiert
was denn
als Bundeskanzler dieses Landes.
Ja, und?
Wenn dem
pietättechnisch
nicht die Schwere der Situation bewusst ist und wenn er es nicht mal schafft.
Also ich finde viel
zu hochgegriffen, Willy
was
Brandt,
erwartest
der sich
du
mit einem Kranz.
Leute, wir müssen
ganz
das, anderes. Leute, wir müssen, das hat doch jetzt alles auch überhaupt nichts mit Comedy zu tun. Das, was
nicht
ich,
wirklich, es ist eine neue Folge. Wir sollten eine neue Folge
Wie ihr seht, der Wahlkampf läuft auch bei uns und in unseren Köpfen.
Lass uns eine Wahlkampffolge machen.
Und ich weiß nicht, was ich dieses Jahr wählen soll, weil ich die mir zur Verfügung stehenden Kanzlerkandidatinnen alle angucke und denke, maybe not. Aber das ist jetzt, das ist eine völlig andere, und ich hätte ein paar Leute, die ich intelligent und links und gut finde, die ich gerne
ist eine andere Folge.
So das, worüber wir aber Barbie und ich eigentlich gesprochen haben und was ich eigentlich meinte, ist, dass ich es eine sehr anstrengende Tendenz finde, dass wir Leute, von denen wir eigentlich wissen, dass sie auf unserer und auf der richtigen Seite stehen und die Dinge beizutragen haben, unter einen solchen Perfektionsdruck stellen, dass sie daran nur scheitern können. Das finde ich unproduktiv und dämlich.
Wie zum Beispiel Herrn Laschet.
Nein, den finden wir nicht gut. Der ist nicht
auf unserer
Seite.
Und an dieser Stelle brechen wir die ganze Kette.
Wasn't that fun?
Ja.
Sitcom. Wir haben die Sitcom neu definiert in den letzten 20 Minuten.
Ja. So. Sitzende Kommunisten und Tatjana.
Sagen wir, wir beenden die Folge einfach mit folgender Aussage. Sollte Herr Laschet Bundeskanzler werden, wird das nicht lustig.
Nee, das wird nicht lustig.
Nee, das wird nicht lustig. Aber, ja.
Aber der hat auch keine Chance. Ist vorbei.
Die Baerbock ist... Wir fangen jetzt... So, ihr Lieben, wenn ihr uns Anregungen schicken wollt, wenn ihr uns... Ich hab's vergessen. Andere Dinge schicken wollt. Wir hatten vorhin schon mal das Thema. Du kannst überlegen, was es war, während ich den Rest des Sermons zu Ende bringe.
Also die blaue Elise.
Die blaue Elise.
Live Talk Podcast. Da sollen uns unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bitte beschicken.
Da könnt ihr uns bitte Meinungen zu schicken. Wir haben vorher schon dazu aufgerufen.
Wenn jemand möchte, dass wir den Wahlkampf diskutieren, könnt ihr euch dazu äußern.
Vielleicht
wird
das genau, weil wie ihr gerade gemerkt habt, wird das total emotionsarm zwischen Tatjana und mir. Fliegen nicht die Fetzen. Das wird super langweilig offen. Dann schickt uns doch einfach eure Kontonummern oder andere verschiedene Dinge, die uns begeistern könnten, oder einfach Anregungen an tooldtodayoungpodcast@gmail.com. Das Wort 2 ersetzt ihr jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns nach wie vor 5-Sterne-Bewertung, ihr sollt uns bitte auch 5-Sterne-Bewertung geben bei
Apple Podcast. Heute vielleicht auch mal eine 2-Sterne-Bewertung.
Positive, okay. Sei doch ruhig, und positive Bewertungen, positive Kommentare, da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen. Und eine Sache noch, die ganz wichtig ist, wundert euch nicht darüber, dass wir Will & Grace in dieser Folge nicht verwurstet haben. Das kommt in der nächsten Folge vor.
So, das kommt in der nächsten Folge vor. Ich gebe noch Hausaufgaben. Jeder, der noch nicht geimpft ist und das kann, lässt sich bitte impfen.
Do it!
Jeder, der schon geimpft ist, überredet bitte 2 Leute, die noch nicht geimpft sind, dazu es zu tun. Lasst euch impfen, damit wir diese Pandemie irgendwann mal hinter uns bringen. Ja. Könnte ja sein, dass es schön wird und das Leben irgendwann auch wieder
lustig wird. Und ein Leben ohne Delta ist auch schön. Ja. So. Wir sitzen hier alle 3 doppelt geimpft und uns ist nichts passiert. Also hey.
Bis so. Dann.
Außer die Laschek-Ignoranz, aber darüber reden wir dann nochmal.
Auf Wiedersehen. Das hat aber mit der Impfung nichts zu tun. Auf Wiedersehen.